Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Weinhasen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbtrocken. Mein heutiger Gast ist Journalist und Redakteur. Er arbeitet unter anderem für den Stern, den Playboy, Brand 1, die Süddeutsche Zeitung sowie die Deutsche Bahn. Er interviewte Harald Schmidt, Udo Lindenberg und viele andere. Spannende Reportagen schrieb er zum Beispiel über Raphael Fellmer, der komplett ohne Geld lebt, oder über Antoine F. Goetschel, einen Anwalt für Tiere. Und er schrieb Stories über das Leben als Homosexueller im russischen Sotschi, die Unversöhnlichkeit von ultrareligiösen Israelis und Homosexuellen. Und heute sprechen wir unter anderem über seinen letzten Sternartikel zum Thema Diskriminierung, für den er 2 Tage lang Hand in Hand mit einem Mann durch die Hauptstadt zog. Herzlich willkommen, Stefan Seiler.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Stefan, geht's dir gut?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich komme gerade aus der Redaktion und bin froher Dinge.
Das ist jetzt quasi Feierabend.
Ja, genau, Feierabend. Feierabend mit dir und ich habe gehört, es gibt ein bisschen Wein dazu.
Es gibt etwas zu trinken, genau. Wir haben ja vorher kurz, ich habe kurz gefragt, immer, was mag der Gast? Und da muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht jede Folge das Gleiche trinken. Du sagtest, Weißburgunder geht gar nicht. Genau. Das fand ich sehr spannend.
Ja.
Weißburgunder verträgst du nicht.
Das ja. Ich habe gehört, dass es eine Weißburgunderallergie geben soll.
Das habe ich noch nie gehört. Das ist geil.
Ich habe das nicht nachgeschaut, ob das wirklich stimmt. Aber sobald ich Weißburgunder zu mir nehme, habe ich eine verstopfte Nase. Ich bekomme allergische Reaktionen im Hals.
Mhm.
Alle anderen Weinsorten passen super. Grauburgunder liebe ich. Viele ja. Weißweine sind super. Aber Weißburgunder erzeugt bei mir immer den gleichen Effekt.
Okay, interessant. Also es gibt diese Histaminintoleranz, die habe ich manchmal tatsächlich auch.
Ja.
Meistens merke ich es, weil mir im Restaurant warm wird und irgendeiner gegenüber sagt, ja. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Du bist ganz rot.
Ja.
Es ist jetzt nichts Dramatisches, aber ja, dann kann die Nase ein bisschen zuschwillen und ja. So. Kenne ich. Ist aber selten. Aber dass das jetzt so speziell auf Weißburg ist, ja. Ist krass. Müsste ich das eigentlich so dir unterjubeln und gucken, ob es funktioniert.
Ja, Blindverkostung. Aber vielleicht ja. Gibt es ja auch unter deinen Hörerinnen und Hörern irgendeinen Arzt, einen Experten, der sich damit auskennt. Ich bin wirklich begierig zu erfahren, was es damit auf sich hält.
Ja, wir kriegen ja immer viele Zuschriften. Ich freue mich immer drüber. Und heute, ich habe mal einige durchgeguckt. Viele Grüße an den Gamsbock. Der hat ganz nett geschrieben. Der macht so durch so eine Website für Outdoor-Kleidung. Und der hat so nett geschrieben, wie dass er jede Folge hört. Vielleicht haben ja auch andere Hörer die gleiche Problematik.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich mache jetzt 20 Jahre Wein, das habe ich noch nie gehört. Also man lernt immer noch was dazu.
Ja, siehst du, da hat sich das schon gelohnt.
Und du kommst gerade aus der Redaktion, das heißt, du hast jetzt Feierabend.
Richtig. Ich habe Feierabend, hat es jetzt nicht so weit, hierher zu laufen. Wir befinden uns jetzt ja hier mitten in der Hamburger Innenstadt. Ich war eben am Baumwall in der Redaktion des Stern und dort, also eben als Grüner und Ja,
aber
mittlerweile RTL Deutschland.
Ich wollte gerade sagen, die haben das verkauft, ne?
RTL Deutschland hat Grüner und Ja übernommen
ja.
Vor einem Jahr, aber die genauen Gesellschafter Strukturen, ja. Die möchte ich jetzt gar nicht wiedergeben, ist ein bisschen zu kompliziert, aber am Ende gehört das meiste davon Bertelsmann. So kann man das sagen. Das war auch vorher so und durch eine interne Umstrukturierung hat dann RTL Deutschland Gruner und Jahr übernommen. Das war vor einem Jahr und daraus ist jetzt ein Unternehmen geworden.
Und dann seid ihr quasi den Gruner und Jahr, ich wollte es gerade sagen, ich verwechsel das mit Springer. Der wahnsinnige Döpfner ist bei Springer, ne?
Genau. Ja. Der Herr lieber Döpfner ist nicht bei uns.
Gott, ja, sei froh, Gruner und Jahr. Ja, da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Der muss ja auch unfassbar einen Nagel im Kopf haben. Heute gibt's etwas für den Sommer, weil das Wetter ist so schlecht, dass ich gedacht habe, wir müssen uns was Sommerliches zu
großartig.
In die Birne kippen, damit wir gute Laune kriegen. In der letzten Folge waren wir in Vechta bei einem Uhrenhersteller und da war es 35 Grad warm und der hatte sich Rotwein, so dicke, schwere Rotweine gewünscht, was halt so gar nicht zur Temperatur gepasst hat. Aber was die Hörer echt gut fanden, haben viele Leute danach Berichte darüber geschrieben. Sie haben nachverkostet. Das ist immer das Lustige, weil viele dann sich was bestellen, besorgen und dann den Podcast hören und dann live mitverkosten. Ja. Das ist ganz witzig. Und ich habe mir erlaubt, weil du hattest auch erwähnt, dass du gerne auch Rosé magst. Mit Rosé einzusteigen. Wir haben heute zwei Rosés, allerdings Sparkling.
Alright.
Yes.
Gerne.
Und dann haben wir einen sommerlichen Abschluss mit einem Limoncello Spritz.
Okay.
Yes.
Sehr interessant.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Sehr gut.
Oh, da knallen die Korken.
Ach, wunderschönes Geräusch, oder?
Ah, das sieht gut aus.
Das.
Ja, wir sind heute im Hotel Tortue im Podcaststudio bei unserem lieben Freund Marc Younes, der uns wieder mal beherbergt und starten mit einem Zonin Cuvée Rosé. Alle Informationen über das Produkt und über Stefan und überhaupt und über den Stern und über die Artikel, die werdet ihr alle in den Shownotes sehen können. Also ihr könnt alles nochmal nachlesen und da seht ihr auch, wo ihr die Sachen kaufen könnt. Und da gibt es auch nochmal eine kleine Weinbeschreibung. Genau, das ist ein, ich sag mal, so ein Rosé für jeden Tag Sekt aus Italien von Zonin. Zonin ist eine relativ bekannte italienische Familie, die früher in den 80er, 90er Jahren auch sehr viel Fernsehwerbung für ihren Prosecco gemacht haben in Deutschland. Deswegen kennen die immer ganz viele. Und das ist, ich glaube, der fünftgrößte Weinproduzent in Italien. Weil die haben nämlich insgesamt, glaube ich, 9 Weingüter, haben 4000 Hektar Land, also ist einfach sehr, 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 sehr viel Land und das ist nicht alles unter Reben, aber ein großer Teil davon und haben wunderschöne Weingüter in Apulien, in der Maremma und produzieren halt im Veneto auch sehr, sehr viel Schaumwein. Also jedes Weingut produziert eigentlich Schaumwein, weil das ist ihre DNA.
Es war kein Prosecco.
Nee, es ist kein Prosecco. Genau. Prosecco ist immer aus der Rebsorte Glera. Das haben die vor ein paar Jahren alles mal so ein bisschen, sag ich mal, reglementiert und sich schützen lassen und klargestellt, okay, Prosecco darf nur aus dieser Rebsorte sein und nicht noch aus den und den und den Sachen. Und er muss aus einer bestimmten Region kommen in Norditalien. Das ist hier nicht der Fall. Tut aber der Sache keinen Abbruch, denn ich habe ihn einfach ausgewählt, weil ich ihn unheimlich lecker finde. Aber das wollen wir mal jetzt erstmal schauen. Also,
ich freue mich. Rein akustisch war es schon ein Erlebnis, finde ich, wie du das eingeschenkt hast. Das klang nach Qualität.
Ja. Also riecht schön fruchtig und hat so ein bisschen so rote Früchte, so ein bisschen erdbeerig.
Ich würde es auch gerne so fachmännisch daherreden können wie du. Für mich ist es einfach lecker. Sehr gut. Darf ich den auch trinken?
Nee, du musst gar nichts ausspucken. Also ich muss noch Auto fahren, deswegen spucke ich aus. Aber man kann das natürlich alles trinken. Und du merkst, er ist nicht ganz kalt. Wenn man ihn jetzt zu Hause aus dem Kühlschrank holen würde, wäre er natürlich viel kälter. Aber zu den Proben macht man es immer nicht ganz so kalt. Weil umso kälter du den Wein machst, umso weniger schmeckst du am Ende. Der verschließt seine ganzen Aromen.
Verstehe.
Wie du auch zum Beispiel ein Stück Käse oder einen Lachs oder so eine Stunde vielleicht vor dem Essen rausholen sollst, damit das ein bisschen Temperatur kriegt und die Aromen sich frei sind. So ist es bei Wein auch.
Und kann man ihn denn danach dann wieder in den Kühlschrank stellen oder ist es dann zu spät?
Das kannst du auf jeden Fall machen, absolut. Aber wenn du einen Wein hast oder einen Sekt hast, der so diese Temperatur hat, also vielleicht nicht 6 oder 8 Grad, sondern vielleicht 10 oder 12 Grad, und der dir dann nicht schmeckt, dann solltest du ihn auf jeden Fall wegschütten. Das ist immer ganz wichtig. Es ist schön, wenn Wein kalt schmeckt, aber wenn der jetzt im Glas ein bisschen wärmer wird, sollte er eben auch noch schmecken. Und das ist bei ganz vielen eben der Fall, wenn sie dann wärmer werden, dass sie dann ihr wahres Gesicht zeigen.
Sehr schön. Ja. Eine Frage, technischer
Art. Jede.
Soll ich dieses Kopfhörer mir aufziehen? Du hast Kopfhörer auf.
Nee, ich habe Kopfhörer auf, ich höre dich und damit kontrolliere ich alle Lautstärken und so weiter. Und du
Darf einfach so hier sitzen.
Darf es einfach so.
Sehr schön.
So. Das ist auch viel zu warm. Ich müsste die jetzt auch gar nicht aufhaben, weil es alles eingepegelt ist, aber zur Sicherheit.
Sieht auch professionell aus.
Ja, ist gut. Ne? Falls auch einer, wir sitzen ja hier vor einer Glasscheibe, falls einer vorbeiläuft, dass es auch nach Arbeit aussieht.
Ich finde es auch ziemlich geil, dass du wirklich den Wein wieder ausspuckst. Das hat auch was von Fachmann für mich. Und ich fühle mich dann auch gleich hier wie in der Rolle des Konsumenten und das gefällt mir auch ganz gut.
Ja. Die muss, merkst,
der Sekt wirkt schon nach einem Schluck.
Die muss es geben. Die Konsumenten sind sehr, sehr wichtig. Mhm. So, du bist Redakteur, schreibst für verschiedene Verlage, Publikationen.
Ja, also mehrheitlich war ich in den vergangenen 2 Jahren vor allem für den Stern aktiv als Redakteur. Davor war ich eine Zeit lang Chefredakteur von DB Mobil.
Die Deutsche Bahn, das wäre nicht meine Frage, deswegen musste ein bisschen schmunzeln. Mhm. Aber ja, klar.
Der eine oder die andere werden das Magazin noch kennen. Das steckte jahrelang, mehr als 2 Jahrzehnte lang in den Netzen, in den Vordersitzen.
Ich habe das immer gelesen.
Ja. Und dafür durfte ich zusammen mit einem ganz fantastischen Team 8 Jahre lang mich verantwortlich zeichnen. Viele tolle, wunderbare Geschichten.
Das gibt's nicht mehr.
Das gibt's nicht mehr gedruckt, leider. Die Bahn hat das umgestellt vor einem Jahr, glaube ich, auf eine digitale Erscheinungsweise unter der Website dbmobil.de wird man das heute wahrscheinlich auch noch aufrufen können, wird auch noch regelmäßig aktualisiert, so wie ich von den Kolleginnen und Kollegen weiß, die heute das Ganze machen. Das Ganze erscheint auch im Verlag Gruner und Jahr. Gruner und Jahr hat ja eine eigene, beziehungsweise RTL und Bertelsmann haben eine eigene Tochter, die heißt Territory und die produzieren Corporate Medien, die haben auch damals das Lufthansa Magazin produziert, gibt's leider auch nicht mehr, aber auch das Lufthansa Magazin oder andere Corporate Medien, unter anderem aber auch die DB Mobil, die war auch damals mit die auflagenstärkste und reichweitenstärkste Publikation.
Und den Stern gibt's ja auch digital, habe ich jetzt ja gerade mir nochmal angeschaut. Ist das schon so, dass das sehr, sehr stark von den Leuten genutzt wird? Ersetzt das, was im Print weggebrochen ist, oder kann man das nicht auffangen? Weil ich habe den Stern neulich schon mal in die Hand genommen bei jemandem und auch das große rote Mitbewerberblatt Spiegel in die Hand genommen. Ja. Und ich dachte tatsächlich, ich hätte eine Beilage in der Hand des Originalsterns, weil ich kannte das noch, in einer, ich sag mal, 5-mal so dicken Papierstärke mit keine Ahnung wie viel 100 Seiten und dachte so, wo ist denn der Hauptteil? Den hältst du in der Hand.
Das liegt dann nur, dass das Papier jetzt dünner ist. Es war tatsächlich so, das sind auch Geschichten, die ich immer wieder gehört habe, dass in den 90er Jahren teilweise Anzeigenkunden abgewiesen worden sind, weil das Papier nicht ausgereicht hat. Die hätten 500 Seiten drucken können in 80er Jahren, 70er, 80er, 90er Jahren. Und damals mussten sie auch ganz viele Geschichten dann zur Seite legen, weil sie einfach rein produktionstechnisch an ihre Grenzen gekommen sind. Das ist leider heute anders, wie auch bei vielen anderen Medien zu bemerken ist. Der Printmarkt sinkt, die Werbegelder, die werden jetzt
online eingesetzt.
Genau, online, aber auch im Netflix, Amazon und all die anderen haben ja auch mittlerweile Werbung, die sie ausspielen. Das alles ist ein großes Thema für deutsche Medien. Und ich habe mal irgendwann gehört, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, vielleicht gibt es auch da jemand draußen, der es bestätigen kann, dass eigentlich seit Jahrzehnten der Mediengeldbeutel der Deutschen relativ gleich ist. So um die 30, 35 Euro werden da im Monat ausgegeben. Früher hat man dann vielleicht einen Spiegel abonniert oder einen Stern abonniert, Tageszeitung, die lokale Tageszeitung natürlich auch. Vielleicht hier mal noch eine Brigitte oder ein Geo dazu in den Korb gelegt oder für die Kinder noch eine Mickey Mouse.
Es gab halt vor allen Dingen Print. Ja.
Genau. Vielleicht hat man auch ein Premiere-Abo dann in den 90er Jahren sich noch geleistet im Schnitt. Aber heute wandert von diesen 35, vielleicht 40 Euro ganz viel einfach an die amerikanischen Konzerne. Und zwar direkt. Netflix, Disney Plus und so weiter, you name it.
Selbst wenn jemand bei YouTube mal das normal nutzen will, muss er ja auch schon abonnieren, weil sonst drehst du ja durch mit der ganzen Werbung.
Genau. Und das ist für die deutschen Medienproduzenten, um sie mal so zu nennen, ein Thema. Ohne Frage. Und zum Glück haben aber in den letzten Jahren fast alle großen deutschen Medien- und Verlagshäuser verstanden, dass es jetzt nicht nur über Reichweite funktioniert, sondern über die Bindung von Abonnenten. Sprich, man muss Abos verkaufen, die auch Geld kosten, um das aufzufangen, was durch die schwindenden Printerlöse eben verloren geht. Und da gibt's, glaube ich, bei allen deutschen Medien auch noch Nachholbedarf.
Total. Also ich habe ja auch schon verschiedene Abos ausprobiert und ja, wird es wahrscheinlich, das ist eine Geschmackssache, jeder wird da was finden. Und natürlich habe ich ein Streaming-Abo. Ich habe auch schon RTL-Abo mal abgeschlossen, aber
RTL Plus.
RTL Plus, ja. Musste ich aber auch direkt wieder kündigen, weil ich festgestellt habe, die Inhalte treffen halt jetzt nicht meinen, sag ich mal, täglichen Bedarf.
Wieso? So Prinz Charming und Bachelor?
Das ist genau schon der Punkt, das habe ich einmal geguckt und es ist so schlecht gemacht.
Wirklich? Passt es nicht?
Ach, überhaupt nicht. Ich finde es eine Katastrophe, also so, bevor wir gleich zu deinen Themen kommen, eigentlich der Diskriminierung, ich finde es eine unfassbare Katastrophe, wie die schwule Welt da dargestellt wird, ehrlich gesagt.
Okay, das finde ich interessant. Warum?
Weil das nur eine Facette, weil da nur Klischees bedient werden. Also, ich würde niemals Batida de Coco trinken. Gut, die finden keinen anderen Werbepartner. Also das ist auch schon, wenn du Metaxa als Werbepartner hast, dann weißt du auch schon, was für Notstand ausgebrochen ist. Wer trinkt denn bitte Metaxa? Also kein Mensch. Also die das vermarkten, die haben schon mal nicht die richtigen Kontakte. Habt auf jeden Fall. Habt
ihr auch Veuve Clicquot schon stehen sehen?
Ja, ich weiß, wie du das bestellst. Haben sie aber garantiert gekauft. Die würden nämlich nichts für Werbung ausgeben. Und ich finde, das ist unfassbar. Also erstmal ist es sowieso alles ziemlich sicher gescriptet und relativer Fake. Das, da bin ich fest von überzeugt.
Kann ich Anspruch erheben?
Ja, okay. Das ist auch legitim. Aber Fakt ist, die Charaktere sind alle schon sehr trashig. Und es ist wirklich, meine Welt ist so nicht. Mhm. Mein Alltag ist so nicht. Mein Wochenende ist so nicht. Und auch mein ganzer Freundeskreis ist gar nicht so.
Mhm. Aber ich glaube, diese Reality-Shows und diese Casting-Shows und auch diese Dating-Shows, die ziehen ja auch ein gewisses Klientel an. Sowohl vor der Matscheibe, die Leute, die das angucken, als auch die Protagonisten und Protagonistinnen. Du brauchst ja irgendwie schon Sendungsbewusstsein. Also wer geht denn in so eine Sendung, lässt sich 10 Tage lang mit anderen Männern in diesem Fall dann in so eine Hütte sperren und mit dem klaren Auftrag, datet euch, seid lieb zueinander, seid gerne auch vor der Kamera sehr, sehr lieb zueinander, trinkt dazu was. Das ist ja auch ein bisschen klar, was dann dabei rauskommt. Ist auch Teil des
ja,
Konzepts.
Gibt's ja auch Formate im Hetero-Bereich wie dieses Love Island und sowas alles. Ich muss einfach nur für mich sagen, ich kann mir nicht auf längeren Zeitraum in mehreren Folgen so viel Hohlbratzen angucken. Muss man einfach so aussprechen, wie es ist. Also da ist ja fairerweise mit jedem, mit dem ich darüber spreche, der sagt natürlich, ja gut, kein normaler Mensch würde in so ein Format gehen, muss man auch sagen. Ne?
Also, ja, aber das ist ja ein bisschen auch so, weißt du,
glaubst du? Es ist halt für Werbekunden gemacht, die auch entsprechende Produkte kaufen sollen. Und die Produkte, die dort werben, sind natürlich auch eigentlich, sag ich mal, würde auch kein schlauer Mensch kaufen, sag ich mal so. Ne?
Ja, aber schau mal, Marianne und Michael oder Atze Schröder, Menschen, die freiwillig, die auch schon mal hier bei dir zu Gast waren, die freiwillig die Bühne und das Scheinwerferlicht suchen, die haben ja müssen ja auch irgendwas in sich tragen, ein Sendungsbewusstsein haben, dass die eben da ausleben. Ich glaube, es gibt eben, ich finde es doch gut, dass es quasi so eine Plattform gibt für all jene Menschen, die vielleicht nicht so lustig sind wie Atze, nicht so musikalisch schräg wie Marianne und Michael, muss es ja auch was geben. Und die haben jetzt ein neues Betätigungsfeld.
Das ist die Frage, ob das geben muss, weil du vergleichst Privatpersonen, die einfach mal 2 Wochen auf eine Insel fahren, sich den ganzen Tag mit Alkohol zudröhnen und alle miteinander rummachen, mit professionellen Musikanten bzw. Comedians, die am Ende auch eine Rolle spielen, weil Atze Schröder ist natürlich im echten Leben nicht so wie auf der Bühne, plus man erkennt ihn Gott sei Dank nicht. Ja. Der ist hochintelligent.
Yeah.
Ich glaube, er ist einer der intelligentesten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Der weiß so viel über die Welt, das passt halt nicht zur Figur Atz, aber die ist seine Figur. Mhm. Und Marianne und Michael machen Volksmusik. Die sind in ihrem privaten Leben sicherlich auch nochmal ein bisschen anders als auf der Bühne. Mhm. Aber diese Reality-Formate, das ist ja Reality, die sollen ja das wahre Leben der Leute widerspiegeln. So. Und wie gesagt, es ist eben nicht mein wahres Leben. Aber alles gut. Es muss ja für jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber da lass uns mal den Bogen spannen zum Thema Diskriminierung. Du hattest ja in einem der letzten, in einer der letzten Sternausgaben.
Ja.
Auf dem Titel, so schwulenfeindlich ist Berlin Selbstversuch eines Sternreporters. Du bist zwei Tage durch verschiedene Stadtteile in Berlin gegangen, mit einem Freund Hand in Hand gelaufen, um zu sehen, wie reagieren die Leute. Ihr wart in Reinickendorf, ihr wart in Schöneberg und Charlottenburg, glaube ich, auch.
Ja, in 10 von 12 Bezirken waren wir unterwegs, wobei wir natürlich so einem Stadtteil wie Treptow jetzt nicht bis kurz vor Schönefeld gelaufen sind, sondern da sind wir in einigen Straßen unterwegs gewesen, um das auch alles schaffen zu können in 2 Tagen. Aber wir waren am Ende tatsächlich in 10 von 12 Bezirken.
Und da würde man jetzt wahrscheinlich laienhaft annehmen, ja klar, in Neukölln kriegt man andere Reaktionen als vielleicht in, ich weiß gar nicht, was der Kurfürstendamm für ein Bezirk ist, das ist Charlottenburg, ne?
Ja.
In Charlottenburg kriegt man wahrscheinlich andere Reaktionen als in Neukölln. Oder in Reinickendorf. Ist das ein Fazit, was du so bestätigen kannst? Oder ist das so, dass man sagen kann, es ist eigentlich egal, wo man ist, Reaktionen sind irgendwie überall ähnlich?
Diese Frage wird mir sehr, sehr häufig gestellt und es ist beides richtig. Es ist tatsächlich so, dass in manchen Stadtteilen, vor denen mich auch einige Berliner gewarnt haben, im Sinne von, bist du bescheuert, jetzt in Reinickendorf loszulegen, da kriegst du ja gleich aufs Maul. Und ja, Reinickendorf war wirklich eines der unfreundlichsten Pflaster für uns als offen schwul sichtbare Menschen. Aber andererseits gab es abfällige Blicke, Kopfschütteln, angeekelte Blicke, eben auch am Kudamm. Es ist am Ende immer davon abhängig, welchen Menschen man begegnet und auch wie diese Menschengruppen dann konstituiert sind. In Neukölln war an dem Abend, an dem wir unterwegs sind, nicht so viel los. Aber vielleicht wäre es, deshalb war es relativ entspannt für uns, aber vielleicht wäre es da wesentlich gefährlicher gewesen für uns, wenn wir an einem anderen Tag oder an einem zu einer anderen Uhrzeit unterwegs gewesen wären. Ich habe auch, um diese Stichprobe auf breitere Füße zu stellen, mich nicht nur auf meine eigenen Eindrücke verlassen, sondern wir haben noch einen Fotografen mitgenommen, der uns beobachtet hat, die ganze Zeit auch das Umfeld beobachtet hat. So wurden wir zum Beispiel in einem Reinickendorf an der Bushaltestelle nachgeäfft von einer Schülergruppe. Das haben wir beide gar nicht gesehen, Simon und ich. Wir waren ja gemeinsam da unterwegs, Hand in Hand, sondern die Gruppe war etwas abseits von uns und haben uns nachgeäfft. Das war wichtig, dass da quasi noch eine dritte Person dabei ist, in dem Fall unser Fotograf. Und außerdem habe ich dann auch noch mit mehr als 26 waren es am Ende, queeren Menschen gesprochen, die selbst Erfahrung hatten mit homophober oder transphober Gewalt in Berlin. Und die haben mir dann auch wieder Geschichten erzählt, dass sie zum Beispiel wie der Sören in Neukölln quasi direkt vor ihrer Haustür verprügelt worden sind von mehr als 20 Jugendlichen. Warum? Weil er eine schwule Tasche getragen hat. Und das haben dann erst 3 Jugendliche als Angriffsfläche genutzt und kurz danach dann kamen aus allen Ecken noch weitere raus und haben ihn am Ende mit einer Gerüststange verprügelt. Also will sagen, da wo wir gut durchkamen, da ist dann aber an anderen Stellen, zu anderen Zeitpunkten auch...
Ich wollte sagen, zu anderen Uhrzeiten vielleicht, ihr seid wahrscheinlich eher so am Tage vielleicht gegangen und nicht so...
Von morgens bis nachts. Also wir haben es tatsächlich von morgens bis nachts auch im Dunkeln gemacht. Und zum Beispiel der Mauerpark im Prenzlauer Berg. Eigentlich ein Ort, an dem ich immer dachte... Prenzlauer Berg, super easy, gar keine Probleme. Fand ich extrem unfreundlich, nach Sonnenuntergang da durchzulaufen. Klar, wenn man auf den großen Wegen langläuft, dann muss man sich jetzt nicht so wahnsinnig fürchten. Aber wenn man oben entlang der Mauer an dem Stadion vorbeigeht, da wo dann vielleicht auch die eine oder andere jugendliche Gruppe dann das schon ein bisschen was getrunken hat, da fühlt man sich unsicher, da bekommt man Blicke, wurde uns vor die Füße gespuckt hinterher gepfiffen. Das ist mitten im liberalen Bereich von Berlin. Also eigentlich da, wo man denkt, hier sind doch alle willkommen.
Ja, man muss dann leider feststellen, dass es nicht so ist.
Ja, leider nicht.
Und nicht nur in Berlin ist es nicht so.
Ja, genau. Ich wurde auch oft gefragt, warum haben wir das denn überhaupt in Berlin gemacht? Warum nicht in einer anderen Stadt? Für mich war der Punkt, ich wollte die vermeintlich queerfreundlichste Stadt Deutschlands besuchen. Man könnte jetzt auch noch diskutieren, ob das nicht besser Köln wäre.
Das hätte ich tatsächlich auch gedacht. Aber zumal der Kölner auch eher so ein bisschen die rheinische Frohnatur doch so ein bisschen sich eher um sich selber kümmert und nicht so sehr darum, was die anderen machen. Ja. So, ne?
Kurze Rückfrage. Timo, mein Glas ist leer. Kann man da noch was sagen?
Hervorragend. Ich mag diesen Gast. Dann trinke ich meins kurz leer. Toll. Ich mache das nächste auf.
Ja.
Ich hätte gesagt, Köln ist auf jeden Fall, wenn mich jemand fragen würde, was ist so die Nummer 1 schwule Stadt und wo ist es dann gut? Ich bin gerne in Köln. Ich mag diese rheinische Frohnatur. Die ist auch so herrlich oberflächlich. Du kannst in die Kneipe gehen. Du kannst mit, egal von welchem Alter, von 16 bis 60 mit jedem schunkeln, Bützchen geben und alles Mögliche. Die kenne ich am nächsten Tag nicht mehr, aber es gibt auch keinen Stress, weißt du? Das ist so ein bisschen wie Amerikaner, die dich fragen auf einer Party, wie ist dein Name? Und nach 10 Minuten fragen sie dich, wie ist dein Name? Ja. Und nach 10 Minuten fragen sie sich wieder, wie ist dein Name?
Letzte Flansch-Tumor.
Ja, genau. Und in Berlin ist das wahrscheinlich anders. Die Berliner sind ja sowieso nicht für ihre Freundlichkeit bekannt. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem an der Sache. Ich glaube, dass das Thema Diskriminierung einfach ein sehr weit verbreitetes ist. Mhm. Ich habe mich tatsächlich... darf man das gar nicht sagen. Ich bereite mich eigentlich so gut wie nie wirklich auf den Podcast vor, weil ich es immer ganz gut finde, dass es relativ so einen Flow hat. So, ne? Und hier habe ich tatsächlich vorher relativ viele Gespräche geführt.
Wirklich?
Über dieses Thema, weil doch einige Freunde gesagt haben, oh, pass bloß auf, was du sagst, da kannst du dich so in die Nesseln setzen und die sind alle so schnell mit ihrem Shitstorm. Und ich sage, ja, das weiß ich, das kenne ich natürlich auch. Das Schreien, das laute Schreien, du hast was Falsches gesagt, ist oft sehr, sehr groß, gerade im Online-Bereich. Ich bin ganz ehrlich, mir ist das scheißegal, die können so viel schreien, wie sie wollen. Man wird halt sehr schnell falsch verstanden, aber...
Wovor hast du Angst, dass du...
Nee, ich habe gar keine Angst. Ja. Ich glaube, das ist das... Ich habe noch nie vor was wirklich Angst in meinem Leben gehabt.
Aber jetzt bei dieser Homophobie-Geschichte?
Ich habe gar keine Angst. Es haben eher andere Leute im Umfeld gesagt, sei vorsichtig, was du sagst. Man wird so schnell falsch verstanden. Sachen, die man sagt, werden einem... Das Wort wird einem im Mund umgedreht. Und ich denke halt, die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist das am Ende... wirklich ein, also klar betrifft das alle queeren Menschen, egal was für eine Fasson, aber das Problem ist, glaube ich, wir haben eine so starke Diskriminierung, ein so großes Diskriminierungsproblem in Deutschland in allen Bereichen. Also ich habe vorgestern noch mit unserem Gärtner gesprochen, der Albaner ist, der aus Holland kommt und hat eine Frau, zwei Kinder und er sagte, hätte ich gewusst, wie es in Deutschland ist, wäre ich nie nach Deutschland gekommen. Mhm. Also kannst du dir nicht vorstellen, wie es ist. Super netter, höflicher, gut aussehender junger Mann, super fleißig, total zuvorkommend alles. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie du als Ausländer angeguckt, du kennst das nicht, sagt er. Du bist weiß, du bist fast 2 Meter groß und hast breite Schultern. Dich guckt keiner doof an.
Das Minderheitenstress, das passiert so vielen Menschen und ich glaube, jeder heterosexuelle weiße Mann, der uns jetzt hier zuhört, der kann sich glücklich schätzen, wie wenig Stress er hat. Dass er, wenn er über die Straße läuft und ihm kommen 5 Männer entgegen, sich nicht überlegen muss, was wollen die jetzt von mir, wieso gucken die mich so an, sollte ich die Straßenseite wechseln, es ist dunkel, sollte ich was anderes machen. Das sind Gedanken, die viele Frauen immer wieder spüren. Meine Nachbarin hat mir gerade erzählt, das hat sie quasi einmal die Woche. Menschen mit Migrationshintergrund, gerade People of Color, schwarze Menschen oder in dem Falle auch vielleicht der albanische Freund von dir, haben das auch immer wieder. Offen schwul lebende Menschen oder auch lesbische Menschen, queere Menschen, denen man das ansieht, das Queere, durch Fingernägel womöglich oder auch durch die Hände an den
Weil sie bunte Vögel sind.
Genau.
Sie müssten noch nicht mal, es geht noch nicht mal um die sexuelle Orientierung. Es gibt ja genug Menschen, die auch komisch aussehen oder verrückt aussehen oder anders aussehen. Siehst du, da ist schon, welches Wort benutzt man?
Die so gelesen werden, sagt man.
Die gelesen werden, genau. Und wir haben gestern Abend noch eine Reportage geguckt über die Zukunft der Arbeit in Deutschland und weil wir natürlich immer weniger Leute haben. Und dann ging es um eine Klinik, die Mitarbeiterinnen aus Vietnam gewonnen haben und da hat eine deutsche Kollegin auch gesagt, sie können sich nicht vorstellen, wie was wir uns hier anhören müssen, wie die behandelt werden, wie gerade von Älteren auch, die werden dann, die Fidschi sollen mich nicht waschen und was weiß ich was. Also wo du denkst, Alter, du bist eine pflegebedürftige Person, sei froh, dass dich einer wäscht, du dumme Kuh. Es ist unglaublich.
Ich habe, vielleicht kann ich da noch eine Geschichte zum Besten und zum Schlechtesten geben. Mein Ex-Freund, mit dem ich lange zusammen war, stammt aus Mexiko. Er ist Arzt, Neurochirurg hier in Deutschland und hat viele, viele Menschen operiert, vermutlich auch einigen das Leben gerettet. Und was musste er sich im Zug anhören, als er dann von Schwerin nach Hamburg gefahren ist? Da stieg ein weißer biodeutscher Mann ein und wollte ihn quasi des Platzes verweisen, weil er sagte, er hätte hier gar kein Recht zu sitzen. Er ist weißer, sei ja. Ihm gehört der Zug.
Unfassbar, ey. Und dann ist man auch leider nicht in der Nähe und dann musste man auch die Frage, macht man was oder macht man nichts? Das kann ja auch leider eskalieren.
Ja.
Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so wie früher, dass du dann irgendwie laut geworden bist und dann war Ruhe. Heute ist ja auch gerne mal gleich so eine Volleskalation.
Mhm. Willkommen in Deutschland. Aber ich möchte, weißt du, wenn wir das jetzt aber noch weiter treiben mit diesem deutschen Bashing quasi jetzt, dann weiß ich auch schon wieder, was los ist. Das wird dann, wie bei uns im Instagram-Kanal wird uns dann
vorgeworfen, das ist ja auch kein deutsches Problem. Das ist kein deutsches Problem. Ja. Das ist auch kein deutsches Problem. Das hast du ja auch woanders.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Rassismus.
Also Rassismus hast du ja überall. Diskriminierung hast du überall. Unabhängig von Geschlechtern, Hautfarben. Das ist ja, wir haben ja sogar, wenn man sich Europa anguckt und die politische Landschaft anguckt, einen aufflammenden Rassismus. Mhm. Also ich bin jetzt 45 Jahre alt, so stark, wie ich den jetzt wahrnehme, habe ich ihn noch nie wahrgenommen. Und habe auch mit allem, was auf uns zukommt, kann man eigentlich gar nicht verstehen, dass überhaupt Leute gibt, die sagen, ja, AfD, könnte eine Lösung sein. Nein, das kann gar keine Lösung sein. Und das ist das, wo es so schwierig ist. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so, man macht sich ja natürlich auch Gedanken darüber, warum gibt es Menschen, die diese Probleme haben? Mhm. Und natürlich kenne ich das und natürlich höre ich, dass, keine Ahnung, letztes Jahr beim CSD in Münster jemand niedergeschlagen wird und an den Folgen gestorben ist. Da läuft es mir jetzt noch kalt den Nacken runter, dass sowas überhaupt passiert. Weil egal, ich würde, das für mich ist es einfach unvorstellbar, einem Menschen so etwas anzutun. Wie krank müssen die Menschen sein, so etwas zu machen? Weil da hat ja keiner irgendeinem was getan, weißt du? Die machen gar nichts, sind einfach da. Man sollte jeden so sein und leben lassen, wie er ist. Also keine Ahnung, was in den Köpfen der Leute vorgeht und diese Vorstellung, wie hat jemand zu sein, das ist hier die Frage. Und was ist mit dir? Bist du so, wie andere dich wollen? Also das ist ja, die Frage stellt sich ja gar nicht. Jeder soll so sein, wie er ist. Aber natürlich habe ich mir auch die Frage gestellt, wie ist es eigentlich in meinem Leben gewesen? Und da muss ich dann sagen, ich will jetzt nicht sagen, da habe ich das Glück gehabt, aber mir ist das tatsächlich nie passiert. Ich habe das gestern auch nochmal zu Hause gesprochen und mein Mann hat auch gesagt, naja gut, da kommen wir wieder zum Thema, du bist 2 Meter groß, weiß, du bist, sag ich mal, unauffällig, langweilig, sage ich mal, kein bunter Vogel. Und da würde man sich das vielleicht auch schon mal überlegen, ob man einen Spruch macht. Natürlich habe ich das in meinem Leben erlebt. Ich kann mich erinnern, als ich meinen allerersten Freund hatte, der kam aus Hamburg, da sind wir mal in der Nähe vom Steindamm hinterm Hauptbahnhof Hand in Hand gelaufen. Da war das erste Mal ganz aufregend. Ja, so. Ja. Da war ich noch nicht mal 20. Und vor uns liefen so ein paar, keine Ahnung, ich sag mal Typus Skinhead, Fußballfans, Hooligans, Bierdosen dabei. Mhm. Und drehten sich um und sahen das und ließen dann auch ihre Sprüche. Und ich wusste mir damals nicht besser zu helfen, als mit eigentlich einer noch größeren Fresse zu reagieren. Und gesagt, halt jetzt erstmal die Fresse und gib jetzt erstmal ein Bier aus, bevor du mich hier dumm anmachst.
Okay.
Und damit hatten die überhaupt nicht gerechnet. Und es hätte genau ins Gegenteil losgehen können. Die hätten mir auch einfach stumpf ans aufs Maul hauen können. Und am Ende haben wir da gesessen und ein Bier getrunken. Und es gab gar kein Problem.
Das ist schön.
Ja, schön, aber auch komplett wahnsinnig. Würde ich heute wahrscheinlich einfach gar nicht mehr machen, weil die Leute halt auch alle irgendwie verrückter sind. Aber Aber das ist wahrscheinlich, wo die Leute gesagt haben, pass auf, was du sagst, es ist so schwierig, manche Fragen zu stellen, weil es so schwierig ist, sie zu formulieren. Vielleicht kannst du mir am Ende gleich helfen, wie man es macht. Aber wenn man so ein Format wie Prinz Charming zum Beispiel hat,
ja,
dann wird da halt eine schwule Welt wiedergespiegelt, die überhaupt nicht meine Realität widerspiegelt. Mhm. So. Also das sind immer die bunten Vögel, immer das sehr laute, das quietschige, immer dieses sehr feminin-weibliche. Mhm. Und ich habe es schon so oft erlebt, dass also ich kenne halt ganz, ganz viele Leute, die eben auch schwul sind oder lesbisch sind, aber die in diesem ganzen, in dieser Szenerie gar nicht stattfinden. Weil sie ja sagen, ja, ich bin eben nicht so bunt und ich lebe halt, ich habe neulich, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich zu meinem Mann gesagt, es ist witzig, wir haben eigentlich nur 3 schwule Freunde.
Okay.
Das hat sich mittlerweile Gott sei Dank geändert, aber das hat es einfach nie gegeben. Das ist gar nichts Bewusstes, das ist einfach so die Entwicklung des Lebens gewesen. Also ich suche mir meine Freunde ja nun auch nicht danach auch, also mit wem sie ins Bett gehen. Und da will ich auch gar keine Geschichten erzählen, wenn die Leute wissen, wer mit wem ins Bett geht, wäre das eh schon immer spannend. Aber ich stelle mir halt manchmal die Frage, ja, ich bin der absoluten Überzeugung, jeder sollte so leben können, wie er will und sich frei bewegen können. Aber ich denke natürlich auch manchmal über Effekte und des Auftretens und auch Eigenwerbung nach.
Ja.
Und manchmal stelle ich mir halt wirklich die Frage, wenn wir unsere queere Welt so darstellen, wie sie dargestellt wird, also wirklich so extrem, ist das immer eine gute Werbung für uns. Und die Frage, finde ich, muss man stellen dürfen. Also ich weiß nicht, manchmal, also zum Beispiel, du hattest dieses Thema in deinem Bericht, wo du auf einem Geburtstag warst mit irgendeinem Arzt, der sagte, genau, ich kann gar nicht mehr Netflix gucken.
Ja.
Und ich musste schmunzeln, weil das habe ich letztens zu meinem Mann gesagt. Ich sagte, gibt es eigentlich noch irgendeine, in Anführungszeichen, realistische Serie? Die produzieren nur noch Serien, gefühlt, aber vielleicht wird es auch nur uns eingeblendet oder vielleicht gucken wir auch nur die. Aber egal, was man guckt, es finden so viele Charaktere statt, wo ich mir dann die Frage stelle, okay, wir sagen immer oder so, habe ich es immer erfahren, 10% der Bevölkerung der Welt geht man davon aus, tanzt, oder 12, ja, kommt auf ein, zwei,
als Eigenbezeichnung, ja, sind queer.
Tanzen eben gleichgeschlechtlich oder unterschiedlich rum. Bei Netflix ist die Quote viel, viel höher. So, ne?
Also da will ich jetzt an
wie
ein,
zwei das?
Punkten Einspruch.
Ja, los, darum geht's ja.
Aber lass uns das mal anstoßen.
Jetzt, oh Mann, ich habe mich schon in Rage geredet hier. Außerdem bist du zum Reden hier. Wir haben jetzt ein Cremant.
Oh, sehr gut.
Cremant, oh, sehr gut. Cremant lieben alle, genau.
Cremant
ist nichts anderes als eigentlich ein Sekt aus einer bestimmten Region oder bestimmten Region in Frankreich. Und der heißt hier Aguila, der Adler, Cremant de Limoux. Und das ist sozusagen ein kleines Upgrade zu dem wir gerade hatten. Hat so ein bisschen feinere Nase, nicht ganz so erdbeerig.
Mhm. Cremant war auch das Getränk meines Vertrauens beim CSD am
Hat viel mehr Kohlensäure, wie du merkst.
Ja, allerdings.
Also in einer Flasche gegoren.
Viel Kohlensäure.
Genau. Also bei dem ersten Rosé wird die Kohlensäure zugesetzt.
Mhm.
Und bei dem ist es eine Flaschengärung. Und dadurch ist die viel intensiver und auch besser drin. Ja,
da na, das heißt, was
kommt das Bäuerchen, ne?
Wenn ich jetzt gleich hier aufstoßen muss, wird das rausgeschnitten dann?
Auf keinen Fall. Bei uns kann man ruhig rüpsen.
Sehr gut.
Und ja, der ist schon fein, ne?
Ich finde ihn gut. Aber der hat tatsächlich viel, viel, viel Kohlensäure. Das finde ich
sehr viel Kohlensäure. Ja, wir haben den jetzt gerade erst aufgemacht. Ne? Also wenn man jetzt mal einen Moment wartet und lässt den Moment im Glas, dann wird das ein bisschen weniger.
Fällt mir sehr schwer, den jetzt im Glas zu lassen.
Mir auch, den trinke ich auch. Ich muss auch sagen, ich finde den wirklich gut. Und wenn ich jetzt so den Vergleich zum ersten ziehe, muss ich sagen, der erste hat ja doch ein bisschen mehr Frucht und Süße. Mhm. Und dieser ist ein bisschen trockener. Und das ist etwas, was ich jetzt persönlich lieber mag. Also wir haben tatsächlich ganz viele Zuhörer, die dieses fruchtige, der ist ja, also der erste ist ja nicht süß, aber er ist halt so ein bisschen bisschen vielleicht fruchtiger. Und der zweite ist halt wirklich schön trocken, aber nicht so furztrocken, dass es einmal alles zusammenzieht.
Ja.
Ne?
Ja.
Aguila Rosé. Findet ihr auch in den Shownotes. Und auch eine tolle Flasche, ne? Sieht sehr wertig aus.
Sehr, sehr schön aus.
Ja.
Wo bewegt sich der denn so preislich?
Genau, der erste wird preislich so um die 9 bis 10 Euro liegen und der zweite wird so um die 13, 14, 15 Euro liegen.
Okay, ja. Das ist ja noch im Rahmen.
Absolut im Rahmen. Und lieber gibt man vielleicht einen Euro mehr aus und trinkt dafür eine Flasche weniger. Mhm. Lieber was Besseres.
Ne? Das sagt der Weinhändler.
Sagt der Konsument, ich bin ja auch nur ein Verbraucher am Ende, beziehe ich auf alle Produkte, ich kaufe lieber auch einen Pulli, der 50 Euro mehr kostet. Da sagt jetzt schon jeder, oh, für 50 Euro kaufe ich 5 Pullis. Ja, klar, aber wir haben neulich mal den Kleiderschrank ausgemistet, um festzustellen, ich bin so ein Anti-Klamottenkäufer, ich hasse Klamotten kaufen. Okay. Und
es geht mir leider nicht so.
Ja, aber wenn ich die Sachen dann kaufe ich halt immer Dinge, die halten aber auch jahrelang. Es ist einfach so. Ja. Und es kommt, finanziell kommt es am Ende aufs Gleiche raus. Für die Umwelt ist es wahrscheinlich deutlich besser, es so rumzumachen.
Meinst du, finanziell kommt es aufs Gleiche hinaus, weil wer billig kauft, kauft doppelt?
Absolut.
Ja.
Also okay. Ich habe ja durchaus auch Menschen um mich rum, die ich kenne, die vielleicht auch solche Sachen wie H&M oder Primark kaufen. Und ganz ehrlich, das ist halt kompletter Schrott. So. Ja, kannst dir da ein T-Shirt kaufen für 10 Euro. Und ja, du kannst dir vielleicht ein T-Shirt für 60 Euro kaufen. Ein schlichtes weißes T-Shirt. Und ich habe ein T-Shirt für 60 Euro. Das ist 4 Jahre alt und sieht immer noch aus wie neu. Ich habe aber auch früher, als ich jünger war und angefangen bin zu arbeiten, nicht viel Geld hatte, eben auch bei H&M Sachen gekauft. Ja, und das schmeißt du halt ständig weg, weil das ist nach einmal waschen ja alles schon, sieht das ja auch schon wie aus wie Putztuch.
Aber man muss es sich halt auch leisten können. Also ein T-Shirt für 60 Euro kann sich eben nur leisten, wer im Monat dann auch 60 Euro über hat für die Klamotten. Und dann, wenn er nur die 60 Euro über hat, dann kann ich das auch nachvollziehen, wenn er sagt, dann kaufe ich mir halt ein Sechserpack Unterhosen für 12 und dann noch 2 T-Shirts oder 3 T-Shirts bei XYZ. Auch wenn ich das nicht gut finde, aus Umweltgründen, auch aus Gründen der Herstellung, Fast Fashion, die ganzen Sweatshops in den jeweiligen Ländern, die Arbeitsbedingungen, da sind ja auch unterirdisch bei sehr, sehr vielen Herstellern, stimmt alles. Aber ich tue mich trotzdem schwer, dann rauszuposaunen und zu sagen, dann spar halt. Weißt du, viele Menschen in unserem Land leben an der Armutsgrenze und oder noch darunter. Was will ich denen jetzt vorschreiben, was sie zu tragen haben?
Also vorschreiben kann man ihnen das sowieso nicht. Jeder muss da selber an sein eigenes Gewissen appellieren. Die können alle machen, was sie wollen. Genauso wie, also jeder kann tragen, was er will. Aber ich stelle mir halt die Frage, ob es, und ich kenne ja durchaus auch Neffen und Nichten und sehe, was die im Monat an Geld für Kleidung ausgeben.
Für eine Gucci-Mütze, 500 Euro. Nee,
das würde bei uns Gott sei Dank keiner kaufen, weil das ist totaler Kokolos. Die ist ja keine 2,50 wert in der Produktion. Aber ich sehe ja, was andere ausgeben, durchaus, weil sie viel Kleidung kaufen. Viele Leute, also ich bin jetzt kein Fashion-Victim, andere Leute kaufen es gerne, ziehen halt gerne viel Sachen an, alles völlig okay. Aber Fakt ist, auch das wissen wir, ist heute nicht unser Thema, das wird auf Dauer so auch nicht weitergehen. Ja, das glaube ich auch. Und die Probleme, die wir haben, haben wir ja aufgrund auch von solchen Dingen. Und es muss auch nicht 60 Euro kosten, aber es muss eben auch nicht 3,50 Euro kosten. Und dass man dafür weder eine vernünftige Flasche Wein kaufen kann, noch ein vernünftiges T-Shirt. Tatsächlich glaube ich, dass die Leute das Geld haben, sie können sich dann eben nur nicht so viel kaufen.
Aber die Frage wurde bestimmt schon ganz oft gestellt. Was hältst du von dem Aldi-Champagner zum Beispiel? In der Champagne, als ich vor kurzem da war und eine Führung gemacht habe, habe ich auch die Winzer dort gefragt und die meinten, kann man trinken, das ist kein schlechter Champagner.
Ja.
Ist das, was sagst du denn als Weinhändler? Du rupfst die Nase, sehe ich schon, und kippst gleich vom Stuhl.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Champagner, den man trinken kann. Wenn man das blind irgendwo hingestellt kriegt, wird das keiner merken. Man wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, was der kostet, 15, 16, 20 Euro?
Ja, 15 kann.
Man wird wahrscheinlich mit so einer Flasche Cremant mehr Qualität im Glas haben und Spaß haben, vielleicht als bei dem Champagner. Man hat aber nicht dieses im Kopf stattfindende Gefühl von Luxus, weil ja. Das hat natürlich die Champagne wie keine andere Region in der Welt geschafft. Ihr Gebiet mit wahnsinnig viel Geld, das sie in Anwälte gesteckt haben, unglaubliche Millionenbeträge zu schützen und zu vermarkten. Also du musst es ja mal so sehen. In der Champagne werden 330 Millionen Flaschen produziert. Moët & Chandon macht 60 oder 70 Millionen alleine davon. Davon sind alleine Dom Perignon, ich glaube, 6 Millionen. Dom Perignon, wo alle sagen, wow, 6 Millionen. Ja. Veuve Clicquot macht mit seinen ganzen verschiedenen Qualitäten auch nochmal 70 Millionen. Das heißt, die machen schon, übertrieben gesagt, mit zwei Marken fast die Hälfte der Produktion aus. Das hat natürlich in großen Teilen nichts mit Romantik zu tun. Da fahren Tanklaster auf den Hof mit Weinen, die versektet werden. So, ne? Das ist eine wahnsinnige Maschinerie. Das ist ein Luxusprodukt, wo sehr viel Geld verdient wird. Wenn sich jemand Scarlett Johansson leisten kann, weltweit auf Plakaten, dann weißt du einfach, wie viel Geld da an Marketing drin steckt. Und ich weiß nicht, was so eine Flasche im Laden kostet, aber ich schätze mal.
Was?
Nee, so eine normale Moët müsste so bei 38 Euro wahrscheinlich liegen oder so.
Kann ich mir vorstellen.
Das weiß ich natürlich auch, was ein Gastronom und so weiter dafür bezahlt.
Ja.
Da sind ungefähr, ich vermute, 10 Euro pro Flasche, die in Werbung gehen. Und die sind beim Aldi-Champagner einfach nicht drin. Und deswegen ist der Aldi-Champagner wahrscheinlich auch einfach gut. Das ist von der Kooperativen, also von der Genossenschaft. Das ist tendenziell sowieso auch bei uns in Deutschland etwas nicht Schlechtes. Das sind halt ganz oft Leute, die einen Job haben, die sind vielleicht Sternredakteur, haben aus der Familie noch 2-3 Hektar Land, wo sie am Wochenende ein bisschen die Weinberge pflegen und irgendwann wird geerntet und die Trauben verkaufen sie dann an die Genossenschaft, kriegen dafür Geld, das ist so ein Nebenerwerb. Das ist zu wenig, um davon eigenen Wein zu machen, aber es ist auch zu viel, um es wegzuschmeißen. Und da die das im Nebenerwerb machen und nicht hauptberuflich davon leben können, kann man da relativ günstig draus als Genossenschaft mit vielen Mitgliedern dann was erzeugen. Keine Ahnung, die haben dann 1.000 oder 2.000 kleine Winzer, die alle ihre Trauben bringen. Und so läuft das in der Champagne dann halt auch. Und dann kostet die Flasche halt bei Aldi nur so und so viel Geld. Ich denke, dass es auch ein Artikel ist, den sie vielleicht mit einer kleinen Marge fahren, weil das so ein Fokusartikel ist, wo die Leute hingucken und dann eben auch noch irgendwie die Wurst und alles andere mitkaufen. Aber schlecht ist der nicht. Also ich bin am Samstag bei jemandem eingeladen, der in dieser Unternehmung arbeitet und da wird es den sicherlich geben. Aber er ist jetzt auch kein Riesenhighlight. Also das ist ja so ein Problem der Deutschen, insbesondere der Deutschen, dass sie sich so unfassbar daran aufgeilen. Guck mal, hier habe ich gekauft. Hat nur 16 Euro gekostet.
Ja, die Preisfokussierung ist immer noch enorm in Deutschland. Ne? Auch bei Lebensmitteln, bei anderen Lebensmitteln.
Und sie stellen sich gar nicht die Frage, habe ich jetzt eigentlich was Gutes oder Schlechtes gekauft? Sondern nur, da habe ich gefragt. Ich hatte ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber das kann man immer wieder erzählen, was so eine geile Geschichte ist. Ich war mal auf eine Feier eingeladen und dann fragen ja mal, okay, das ist ja immer dieses kleine Monopoly-Spiel oder Kartenspiel, wer bist du denn, was machst du denn? Und dieses Job rumschmeißen durch den Raum, was ich schon total hasse, was mich überhaupt interessiert. Ja. Das interessiert mich am allerwenigsten meistens an Leuten, was sie machen. Und aber Weinhändler finden immer alle total spannend. Und dann hat jeder natürlich eine Geschichte zu erzählen. Das ist auch völlig okay und auch völlig interessant. Und jeder hat irgendwie, war auf dem Weingut und was weiß ich was. Und dann kam doch wirklich jemand an, der bei einer großen deutschen Bank arbeitet, seine Frau arbeitet auch bei einer großen einer der Top 5 hier Prüfungsgesellschaften. Die verdienen beide wahrscheinlich so die verdienen auf jeden Fall zusammen 1 Million im Jahr. Also sind natürlich so auf Partnerbasis und so. Also haben richtig Asche, ne? Also so viel Geld, dass du dir im Grunde genommen beim Einkaufen einfach nicht Gedanken machen muss, wenn du ins Regal greifst, kostet das jetzt 50 Cent mehr oder weniger. Und dann kam er an und hatte einen sehr bekannten Wein gekauft und sagte, ah, guck mal, den und den Wein, kennst du den nicht sehr? Ja, klar kenne ich den. Und den habe ich jetzt gerade den kaufe ich immer da und den habe ich jetzt da aber nochmal günstiger gefunden. Ich so, okay, ja, 50 Cent günstiger als bei dem. Ich so, ey, ist ja super. Und es hörten dann schon so alle zu. Ich so, und wie viele LKWs hast du denn bestellt? Und dann guckt er mich an. Ist so, ja, wie war, hast du keine LKW bestellt? Nee. Nee, wie viel denn? Ja, 6 Flaschen. Ah, du hast 3 Euro gespart. Und das ist jetzt die Geschichte des Abends.
Herrlich.
Weil dafür hast du jetzt Internetrecherche betrieben, für 3 Euro zu sparen.
Ja. Das macht man, das liebt man in Deutschland. Das ist der Distinktionsmoment. Da kann man sich da kriegt man auch von allen Applaus. Das ist ja das Ding, wenn du sagst, ich habe mir für 200 Euro eine richtig schöne Flasche Champagner gegönnt, dann kriegst du ja nicht Applaus von allen in so einer Runde. Aber es gibt in Deutschland, glaube ich, einfach so Common-Sense-Themen. Alle meckern über die Deutsche Bahn. Alle glauben, sie wären der bessere Bundestrainer. Und wenn es um Konsum geht, geht es meistens darum, entweder nachhaltig zu sein oder billig zu sein. Und dann, ja, da gibt es vielleicht noch Diskussionen. Aber das sind so die großen Themen, mit denen man dann auch bei solchen Party-Talks am meisten punkten kann. Wenn ich da ankomme und sage, ich war jetzt gerade hier oder da und habe mir das und das gegönnt, dann gibt es eben in Deutschland sehr häufig auch Neid oder gerümpfte Nasen. Das erlebt man in anderen Ländern weniger. Da gönnt man einander auch mehr. Es hat ja einen Grund, warum auch in Deutschland, ich glaube, in Deutschland gibt es 1 Million Millionäre und 10.000 Milliardäre, habe ich mal gehört. Sieht man die irgendwo? Es gibt klar ein paar reichen Viertel, aber da sind große Mauern, da sieht man nicht wirklich in die Häuser rein. Dieser Reichtum wird ja nicht groß ausgestellt. Auch deshalb, glaube ich, zieht es dann sehr viele reiche Menschen in andere Länder. Also ich bin weit, weit, weit entfernt davon, reich zu sein. Überhaupt nicht. Ich bin ein armer Diener am Weinberg des journalistischen Herrn. Aber am Ende...
Aber Gott sei Dank kein Diener von Herrn Döpfner.
Ich stutze ein bisschen, weil ich war früher auch bei Springer und habe auf der Springer-Schule gelernt und ich kann nichts Negatives über ihn sagen aus meinem eigenen Erleben.
Ich habe nur gerade bei Böhmermann die Geschichte gesehen, wie er mit Elon Musk getwittert hat, was da geleakt wurde, und ich denke, es ist einfach ein Wahnsinniger. Aber gut, das Thema wollen wir heute nicht auch noch aufmachen, das schaffen wir nicht.
Aber lass uns gerne mal zum Thema Homophobie zurückkehren und zu dem Punkt, den du eben gebracht hast. Da wollte ich ja kurz zu meinem Anspruch ansetzen, bevor du mich hier abgelenkt hast mit deinem zweiten...
So mache ich es immer, mit Alkohol lenke ich sie ab.
Das weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Nein, ich glaube, du hast mit dem, was du ausdrückst, hast du, glaube ich, einen Punkt angesprochen, den sehr, sehr viele Menschen in diesem Land fühlen. Die sind genervt von uns queeren Menschen. Die sagen, ihr habt doch jetzt die Ehe für alle. Ihr habt doch jetzt das Adoptionsrecht. Das wolltet ihr doch unbedingt. Jetzt haltet doch mal den Mund und lasst uns in Ruhe weiter unser heterosexuelles Leben führen. Auf Netflix kommt dann jemand, dann taucht zweimal im Tatort ein schwuler Kommissar auf, vielleicht gibt es dann auch mal in einer anderen Serie jemanden, und Olivia Jones ist ja auch ständig im Fernsehen zu sehen, sowas hört man dann. Und da muss man sich aber fragen, Moment, aber ist das dann wirklich adäquat, wenn du dir überlegst, 12% queere Menschen, und das sind ja nicht nur Schwule und Lesben, sondern es gibt ja auch Asexuelle, Bisexuelle, Transpersonen, die dazu gehören. Sind die wirklich repräsentativ zu sehen? Da würde ich sagen, würde ich ein großes Fragezeichen dran setzen. Und zählen wir denn mal, wie viele Geschichten, wie viele Tatorte zum Beispiel rein heteronormativ erzählt werden? Macht keiner, weil wir es einfach daran gewöhnt sind, dass es heteronormativ ist. Da zuckt niemand zusammen. Wenn dann jemand sagt, wie der Mann, der bei meinem Nachbarn zu Besuch war, der beim Geburtstag eingeladen war, ich bin genervt davon, dass ich überall die Regenbogenfahne sehen muss, dass ich jetzt, dass ich überall angeschwult, rumgeschwult wird, so hat das, glaube ich, ausgedrückt, dann möchte ich sagen, Moment, die Heterosexuellen outen sich von morgens bis abends, ständig. Das Bild mit der Frau auf dem Bürotisch, der Pin-Up-Kalender im Spind, auf dem Telefon, auf dem Bildschirm, das Bild mit der Frau.
Absolut. Ständig, das habe ich ja auch mein Leben lang als Angestellter. Ich hatte immer ein Foto von meinem Mann auf dem Schreibtisch. Ja. So.
Schön, dass du es machst, weil viele, viele queere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gerade im Berufsumfeld, machen das nicht. Ein Drittel der Berufstätigen in Deutschland, der queeren Berufstätigen, outen sich immer noch nicht im Job, weil sie Nachteile befürchten. Ich habe für diese Reportage die Homophobie-Geschichte gefragt, meine schwulen Freunde in Berlin gefragt, habt ihr Lust mitzumachen? Kein einziger war bereit. Einige haben Sicherheitsgründe angeführt, andere meinten, ich möchte in meinem Job nicht erkannt werden. Ein Freund von mir fängt jetzt einen neuen Job an bei einer Bank in Berlin, sagte, ich möchte auf keinen Fall jetzt mich outen vor meinen Kollegen und Kolleginnen dort.
Gerade in der Bank, wie lächerlich, da ist ja die halbe Bank ist schwul wahrscheinlich.
Gerade in die Finanzwelt ist unfassbar homophob. Und wenn du Karriere machen möchtest in diesem Land, dann wird in den Boys Clubs dieses Landes immer noch erstmal schwul mit schwächer konnotiert. Es gibt die gläserne Decke, an die sehr, sehr viele schwule Menschen, aber auch lesbische Frauen vermutlich stoßen. Und da ist dann die Karriere immer vorbei. Es wird dann einem nicht so viel zugetraut wie anderen.
Das kann ich zum Beispiel gar nicht unterschreiben. Also ich habe in meinem schwulen und lesbischen Freundeskreis so viele Leute, die in nicht nur normal kleinen leitenden Positionen sind, die ganze Unternehmen lenken, die Vorstandsvorsitzende sind.
Vorstandsvorsitzende, die geoutet sind.
Und die berichten, ja.
Wie viele geoutete DAX-Vorstände kennst du? Wie viele also nicht nur die Vorstandsvorsitzenden, sondern der ganze Vorstand? Mir ist kein einziger bekannt. Gibt es irgendeinen Bankmanager, der sich exponiert und quasi auch in der Öffentlichkeit auftritt mit seinem Ehemann oder eine Frau mit ihrer Ehefrau? Ist mir nicht bekannt.
Die Frage ist, muss die das denn auch tun?
Ja, die Heteros tauchen ja ständig mit ihren Frauen auf. Die sieht man überall, bei jeder Firmenpräsentation, bei einer Weihnachtsfeier, bei anderen öffentlichen Auftritten, bei einer Gala. Natürlich bringen die ihre Frauen mit.
Also Jens Spahn tritt auch auf.
Es gibt Ausnahmen, auch in der Politik gibt es Ausnahmen, zum Glück. Aber gerade die Wirtschaftswelt, besonders die Finanzwelt, viele andere Wirtschaftszweige, da ist es.
Also ich gibt's da keine? Mein Mann ist zufälligerweise auch in der Finanzwelt. Ja. Bei einem unwesentlichen Unternehmen. Mhm. Und da sehen wir auf jede Feier, auf jedes Gänseessen, da werden wir privat zum Chef eingeladen. Also das ist. Das ist das, was ich immer, das ist immer so mein Problem mit der ganzen Sache. Ich sehe das natürlich, verstehe das auch und ich sehe die Berichte und ich leide mit, wenn Leute angegriffen werden. Mhm. Und ich erlebe es so gar nicht. Und
wenn ich da nochmal reingehen darf, denn ich habe es auch selten wahrgenommen in den letzten Jahren, als ich mit meinem Freund zusammen war, wenn wir Händchen halten unterwegs waren durch Deutschland gelaufen sind, dann gab es mal hier und da einen Blick, aber erstens werden wir von außen eher heteronormativ gelesen. Das heißt, ich trage keine Fingernägel.
Ich wollte gerade sagen, das Wort, das habe ich bis heute nicht wirklich verstanden. Das wird immer benutzt und die Leute verstehen es wahrscheinlich gar nicht.
Kann sein. Also wenn ich jetzt sagen würde, heterosexuell aussehen, muss man die Frage stellen, was ist das denn überhaupt? Ja? Also wir haben uns nicht die linke Fingernägel lackiert, wir laufen nicht so flamboyant rum wie andere, eben hast du das Wort schrill benutzt, das wurde ja auch früher benutzt. Ja. Das war für mich auch in der Jugend immer ein Punkt, der mich auch von meinem eigenen Coming-out mit abgehalten hat. Mir fehlten Vorbilder, die in irgendeiner Weise so waren wie ich, die in Anführungszeichen normal aussahen, die nicht so schrill waren, die nicht in der fünften Klasse schon eine quietschige Stimme
hatten. Lass uns mal durchschnittlich aussahen, weil wir sehen ja dann durchschnittlich aus. Wir sehen ja, normal ist ja es gibt kein Normal. Alles ist normal. Also jeder kann rumlaufen, wie er will.
Aber lass mich das bitte noch kurz zu Ende bringen. Und glaube ich, ganz, ganz viele Menschen in diesem Land, auch schwule Menschen, tragen diese internalisierte Homophobie in sich. Die werten selbst alles ab, was abweicht von diesem normal oder, wie hast du es gerade gesagt, durchschnittlichen Bild. Wir möchten uns quasi anpassen und wir trauen uns dann kaum, die Fingernägel zu lackieren. Und wenn, dann vielleicht einmal am CSD oder einmal ein bisschen flamboyanter im Jahr aufzutreten. Aber ansonsten bitte nicht. Wir sollten bitte auf keinen Fall auffallen. Auch so eine Lehre, die ich mitbekommen habe. Schwul ist ja okay, aber bitte nicht tuntig. Ja, schwul, solange du, das habe ich so oft in den letzten Jahren gehört, ja, die hätte ich ja gar nicht angesehen. Ich finde das so gut, dass du eigentlich noch normal bist. Was ist das für ein homophobes Weltbild? Also das heißt ja auch, wir dürfen machen, was wir wollen, aber bitte wir sollen auf keinen Fall so aussehen. Wir sollen unsichtbar sein, wir sollen bitte uns versteckt halten. Aber wie soll denn dann ein junger Mehmet oder eine junge Ivanka oder vielleicht ein junger Peter, 10, 11, 12 Jahre alt, der vielleicht Lust drauf hat, auf von diesen klassischen Hetero-Bildern abzuweichen, wo der Mann stark sein muss und die Frau ein gewisses Bild erfüllen muss. Wie sollen diese Personen denn irgendeine Art der Spiegelung erfahren, irgendeine Art der Motivation erfahren, dass es völlig okay ist, so wie sie sind? Und darum geht's mir doch. Wir sind alle, wir sollten doch akzeptieren, dass jeder von uns so okay ist, wie er ist. Und ich war selbst lange nicht so. Ich habe durch diese Reportage gelernt, wie homophob ich eigentlich bin.
Also, ich habe dazu zwei Sachen. Ja. Ich war vor 3 Wochen, ich habe noch mal einen kleinen Schluck nachgeschenkt. Vor 3 Wochen waren wir eingeladen bei Freunden und die haben 2 Kinder. Und die Tochter ist das ältere Kind, die ist 4 oder so. Und die hat natürlich lange blonde Haare, toll. Und die sieht bei ihrem Bruder, wie cool das ist und wie schnell das morgens geht, mit den kurzen Haaren fertig zu sein. Mhm. Und nicht hier ewig kämmen und zieht. Und die wollte gerne die Haare kurz geschnitten haben. Ja. Und die Mutter sagt, sie will die Haare kurz geschnitten haben. Eigentlich müsste man jetzt einfach die Haare kurz schneiden. Aber es sieht so schön aus und das ist ja auch so Mädchen und so. Wo wir saßen alle da mit offenen Mündern und gesagt, Alter, schneid doch dem Kind die dummen Haare ab. Wenn die eine Glatze geschnitten haben will, dann mach es doch einfach. Aber auch, also es gibt es nicht nur bei Schwulen, die in die Rolle gedrückt werden. Das ist halt so ein Menschenproblem irgendwie. Und dann ist es so, dass ich denke, also es ist reine persönliche Meinung, kann mich auch jeder für anfeinden. Ich finde es immer sehr relativ spannend zu sehen, dass zu Recht unsere queere Gruppe, sag ich mal, Toleranz einfordert. Aber ich muss dann doch auch wirklich sagen, dass ich sehr häufig denke, ihr selber seid unter euch so intolerant.
Gegenüber wem?
Gegen queeren Menschen selber. Also wenn ich sehe, wie viele Schwule und Lesben von Schwulen und Lesben gehatet werden, wie miteinander umgegangen wird, dann muss ich sagen, ihr kratzt euch auch mal schon ganz schön die Augen aus. Ihr gönnt auch dem anderen nicht das Schwarz in den Fingernägeln. Und auf der anderen Seite wollt ihr diese Toleranz der großen Gesellschaft, aber ihr kriegt es noch nicht mal selber hin, unter euch tolerant zu sein.
Ja, ist richtig. Ich kenne auch Podcasts von queeren Menschen, die dann auch gerne mal heterosexuelle Menschen eindimensional bashen. Mhm. Das geht natürlich auch nicht, aber
Aber glaubst du wirklich, dass es am Ende diese Diskriminierung, ist es ein schwules Problem oder ist es einfach ein Menschenproblem? Weil wie gesagt, wir haben es ja nicht nur mit Schwulen, Lesben, wir haben es mit Farbigkeit, Hautfarbe, wir haben es mit Ausländern. Und warum ist es so schlimm wie noch nie? Also so nehme ich es wahr. Also nicht nur was jetzt die Schwulen, Lesben angeht. Die Diskriminierung ist so schlimm wie noch nie, habe ich das Gefühl.
Also ich glaube, es kommen mehrere Dinge zusammen. Das eine ist, es gibt, glaube ich, keine Minderheit in Deutschland, die so viele Rechte und Anerkennung erstritten hat, wie die queere Community.
Ja, zu Recht. Was meinst du, wie oft ich vorne mit der Plakat auf dem CSD rumgelaufen bin?
Ja, du hältst.
Mach ich heute
großartig. Aber vor 50 Jahren war es noch verboten, jetzt dürfen wir heiraten. Mehr oder weniger. Und das ist ein Riesenerfolg. Solche gesellschaftlichen Umbrüche erzeugen natürlich immer Gegenbewegungen. Das ist auch jetzt nicht, kommt jetzt nicht ganz überraschend. Gerade in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten, in denen alles unsicher wird, in Zeiten, in denen dem heterosexuellen weißen Mann ohnehin immer mehr weggenommen wird oder zumindest aus seiner Perspektive weggenommen wird. Führungspositionen muss er mit Frauen teilen. Dann kommt noch eine Minderheitengruppe an, möchte noch ein Stückchen abgeschnitten haben. Ich kenne Redakteure, die wollten sich früher bei einem großen Mitbewerber von uns, also vom Stern, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, ein großer Mitbewerber, ein Nachrichtenmagazin bewerben und haben keine Stellen bekommen, weil die quasi so einen großen Männerüberschuss hatten, dass sie über Jahre nur noch Frauen angestellt haben. Mhm. Das erzeugte natürlich bei diesen Männern, die nicht zum Zuge kamen, Frustration. Die sagten, warum? Ich bin doch auch gut. Warum komme ich denn da nicht unter? Die fühlen sich dann benachteiligt und schieben einen Teil der Schuld dann diesen anderen Gruppen zu, die aus ihrer Sicht einen Vorteil genießen, vielleicht sogar aus deren Sicht einen überproportionalen Vorteil genießen.
Das kann es ja nicht mehr geben, das Problem im heutigen Jobmarkt.
Ja, aber das gibt es tatsächlich auch noch in Schulen. Ich habe mit Tuga gesprochen, war früher mal Islamist, Salafist, bis er gemerkt hat, dass er eigentlich schwul ist. Dann ist er da ausgestiegen, ist heute...
Ja, das habe ich gehört, das ist ja so eine geile Geschichte.
Das ist schon gar nicht. Ne? Das ist aber ganz richtig interessant. Und der hat mir erzählt, dass er jetzt in der queerfreundlichen Moschee, der einzigen queerfreundlichen Moschee, die eben Goethe-Moschee in Berlin-Moabit mitarbeitet und dort auch Schulklassen besucht. Und was hört er da von einem 15-, 16-Jährigen, wenn er dann sagt, es gibt auch, es ist völlig okay, es ist halal, schwul zu sein?
Haram.
Haram wäre böse. Halal ist doch in Ordnung.
Ach so, oh ja, genau. Entschuldige bitte. Das ich glaube,
Haram ist die Sünde und
Halal ist das Gute. Halal ist das Gute, ja.
Und es ist also völlig halal, schwul zu sein. Nein, das ist, hört er von dem Großteil der muslimischstämmigen jungen Männer, es sei völlig anders, es sei eine Abart und so weiter. Also die Stereotype, die wir quasi versuchen abzulegen, die alten Erklärungsmuster, dass Homosexualität eine Erfindung des Westens sei, dass es eine Sünde sei, dass es eine Krankheit sei, all das kommt jetzt wieder zu uns. Teilweise durch kulturelle Einflüsse, durch religiös fanatische Dinge, teilweise auch durch die Propaganda, die Putin seit 10 Jahren versucht, in die Köpfe der Westler einzuimpfen auf verschiedenen Wegen. Teilweise aber auch wird das übernommen von Nazis, von rechtsextremen Gruppen, die Regenbogenflagge als wokes Kampfzeichen instrumentalisieren wollen. Doch da gibt es jetzt ja deutsche Journalistinnen und Journalisten, die auf ihren eigenen YouTube-Kanälen versuchen, mit der Regenbogenfahne zu arbeiten und sie als Feindbild zu instrumentalisieren. Das alles führt zusammen, läuft zusammen mit so einem Grundgefühl von vielen Menschen. Wir haben so viele Probleme. Jetzt haltet doch mal endlich eure Klappe. Wir können doch jetzt nicht jeder Minderheit immer hinterherlaufen. Und es außerdem beim CSD wollt ihr eh nur feiern und saufen und dann danach noch ein bisschen vögeln. Lasst uns doch in Ruhe. Und das alles führt so zusammen zu so einer komischen Melange, die ich wahrnehme, die ich dann auch bei bürgerlichen Menschen wahrnehme, die sagen, es reicht doch jetzt mal mit euren Rechten. Ihr habt doch jetzt alles, seid still. Und das ist quasi so das Fundament für die neue bürgerliche Trans- und Homophobie. Und ja, ich gebe dir auch recht, es gibt natürlich manche Debatten in den letzten Jahren rund um Pronomen oder um andere Dinge, die wurden auch mit einer großen moralischen Hysterie geführt. Da wurden dann auch wieder Menschen, die nicht mitkamen, ob man jetzt XY mit der, die oder ja, was auch immer ansprechen soll.
Man kann über richtig und falsch vortrefflich diskutieren, aber man muss auch immer fragen, in welcher Geschwindigkeit passieren diese Dinge und können die Leute das bei allem, die haben ja alle noch einen normalen Alltag, sage ich mal, der mit Arbeiten zu tun hat hauptsächlich, können die da noch folgen? Also wenn ich, meine Mutter ist 80, die kann nur noch mit dem Kopf schütteln, so, was ist denn da los? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Also haben wir nicht andere Probleme? Genau das ist nämlich das, was dann gesagt wird, so. Weil die eben einen anderen Alltag haben. Das ist halt nicht deren Fokus.
Ja, das ist richtig.
So, ne?
Aber ich glaube.
Und ich frage mich dann manchmal, und das ist jetzt wirklich gar nicht negativ gemeint, aber ich frage mich dann manchmal, da denke ich eher an eine Strategie für uns, das schlauer zu handhaben. Ist es immer so schlau? Natürlich müssen wir Flagge zeigen, laut sein. Natürlich werden wir, ich habe auch vor, als ich mit 16, 17 das erste Mal auf dem CSD eine Fahne getragen habe, habe ich auch gedacht, super, das machst du jetzt mal 3 Jahre und dann ist das Thema irgendwie durch. Das wird wahrscheinlich nie aufhören, dass wir auf die Straße gehen müssen und für unsere Rechte demonstrieren müssen. Und ich wünsche mir, dass es anders ist, aber ich befürchte, das wird so schnell nicht vorbei sein. Ist ja auch eine schöne Demonstration. Aber manchmal frage ich mich, wenn man so vielleicht im Vergleich jetzt mal zu aktuellen Themen so die Klimakleber sieht, die im Grunde genommen ja sehr lächerliche Forderungen haben mit ihrem, wir möchten gerne, dass 120 gefahren wird, und das andere habe ich schon vergessen. Das wäre relativ leicht.
9-Euro-Ticket.
Ja, genau, dieses 9-Euro-Ticket. Das ist eigentlich so leicht umsetzbar, dass man sagen, da fragt man sich sowieso, warum der Staat es nicht macht. Aber die erreichen eigentlich so viel Ablehnung mit ihrer Art und Weise, weil sie in etwas reingrätschen, was einen Punkt des Deutschen trifft, wo er eigentlich kein Pardon kennt, will ich mal sagen. Und dann denke ich immer, ich bin ja Verkäufer, aus verkäuferischer Sicht. Und wenn man dann noch so als Marketingfachmann sich dann stellen will, sagen, schön gedacht, aber dumm umgesetzt, könnte man anders viel schlauer machen und sein Ziel erreichen. Und es geht ja am Ende nicht darum, irgendwie möglichst laut zu sein, sondern am Ende wollen ja alle nur ihr Ziel erreichen und irgendwie ihre Wünsche umsetzen. Und manchmal denke ich einfach, ich stelle mir einfach die Frage, ist alles, was wir machen, richtig und schlau?
Nee, das glaube ich nicht. Also bin ich bei dir, würde ich auch ein großes Fragezeichen dran setzen. Bei den Klimaklebern frage ich mich das ganz besonders. Ich frage mich, warum sie Erna Kasubke und Lisa Müller da den Weg versperren auf dem Weg zur Arbeit. Warum nicht vor dem Bundeskanzleramt sich festkleben oder sonst irgendwo irgendwelche Wirtschaftsbosse womöglich mal lahmlegen. Also warum trifft es da die Falschen?
Und ich kenne halt auch durchaus Leute, die sagen, ich finde es super, dass es CSD gibt. Aber ich stelle mir halt die Frage, warum da Leute, ich sag's jetzt einfach mal, fickend auf dem Wagen stehen müssen, weil das würde man auch nicht gar keinem zugestehen. Das hat auch
hab
nicht.
Habe ich aber noch nie gesehen. Ich habe noch niemanden ficken auf dem Wagen.
Doch, habe ich in Berlin und Köln schon alles gesehen.
Okay.
Gibt's auch genug Videos im Internet drüber.
Aber das liegt ja auch mal daran, unsere Aufmerksamkeit, auch in den Nachrichten, wenn dann mal so die 15 Sekunden über den CSD in der Tagesschau laufen, was wird da gezeigt? Da werden natürlich die besonders schrillen, um das Wort von eben nochmal zu benutzen.
Ja, Menschen genau.
Gezeigt. Es werden ja nicht die Hunderttausende gezeigt, die einigermaßen...
Ich komm da nicht vor die Kamera. Ja.
Und das ist quasi auch das System unserer Medien, was damit reinspielt. Warum ist Olivia Jones in jeder Show, die ich ja sehr schätze,
und die ist aber warum bunt, ist sie die ist drin? Laut und
warum
schrill.
Sind nicht wir beide da? Genau deshalb,
weil wir so aussehen, wie wir aussehen. Langweilig sind vielleicht.
Wahrscheinlich. Zu, ja. Wir können aber noch
weil
mit
die,
der Mikrofon...
Weil die stehen. Denken, dass wir langweilig sind.
Weil wir zumindest so ausschauen.
Ja, weil wir halt gewöhnlich ausschauen.
Ja. Ja.
Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber wir schauen halt aus wie die Mehrheit vielleicht. Und damit sind wir für die Nachrichten langweilig. Ja. Das ist wohl so, ja.
Aber dennoch möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Punkt internalisierte Homophobie, die auch bei uns drin steckt. Wir wachsen auf in einer Gesellschaft, in der... es belohnt wird, wenn man so durchschnittlich, vielleicht sogar so langweilig wie möglich ausschaut und wirkt, so angepasst wie möglich, rein optisch nicht weiter eine Angriffsfläche bietet.
Das ist was sehr Deutsches aber auch. Ja,
sehr, sehr deutsch. Und das ist ein Teil des Problems. Ein anderer Teil des Problems ist unser Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit. Auch das ist ein Rechercheergebnis jetzt gewesen. Der Wissenschaftler Glock aus Berlin forscht zum Thema Homophobie, mit dem habe ich mich länger unterhalten und er hat mir zu meiner Überraschung mitgeteilt, dass es offenbar in vielen, vielen Kulturen auf der Welt völlig verbreitet ist, dass Weiblichkeit mit der Geburt erworben wird, Weiblichkeit kann nicht mehr verloren werden, Weiblichkeit ist da und bleibt, wohingegen Männlichkeit jeden Tag verteidigt und neu erworben werden muss.
Mhm.
Und jugendliche Gruppen, Männergruppen, aber auch andere Männergruppen, wenn die dann zusammen sind und bemerken, da fällt einer aus dem akzeptiert männlichen Kreis heraus, weil er sich vielleicht die Fingernägel lackiert oder eine etwas weiblicher
also Schwäche zeigt im Grunde genommen.
Dann wird das mit Schwäche gleichgesetzt und auch mit einem Verrat an ihrem Männlichkeitsstreben und dann wird diese Person ausgeschlossen. Das ist eine, am Ende in Homophobie ist größtenteils ein männliches Problem. Gibt es auch unter Frauen, habe ich auch erlebt, auch bei unserem Spaziergang, dass da das eine, kann ich gleich mal erzählen, was uns da passiert ist. Aber das ist größtenteils ein Problem von, was mit dem Patriarchat zu tun hat, mit unserem Männlichkeit- und Weiblichkeitsbild, was ja völlig verquer ist. Warum sollte Männlichkeit jeden Tag neu erworben werden müssen? Männlichkeit ist doch genauso da, egal ob ich jetzt einen Minirock anziehe.
Ja, weißt du, eigentlich ist es ein Zeichen von Schwäche, weil sie selber eigentlich... Ja, sie sind so schwach, dass sie es verteidigen müssen. Also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, es verteidigen zu müssen, weil sie ist ja da.
Und viele Jugendliche, die dann vielleicht selbst nicht ganz sicher sind, wo sie stehen, ob sie vielleicht auch ein bisschen bi sind oder vielleicht auch Lust hätten, mal, weiblicher gelesene Musik zu hören oder was auch immer, dann scheuen sie davor zurück und kompensieren das am Ende, indem sie Männer dissen, die genau das tun, die weibliche auftreten. Das ist super beliebt als Distinktionsmerkmal, um sich selbst stärker, männlicher aufzuladen. Und das ist ein Punkt, der in fast allen Kulturen auftritt, offenbar. Und auch gerne in bildungsfernen Schichten vertreten wird. Denn dadurch können sie ihre eigene Ehre, ihren eigenen Status wieder erheben. Und deshalb ist es wunderbar, sind die queeren Menschen eine wunderbare Gruppe, auf die man rumtrampeln kann. In allen Gesellschaften funktioniert das. Die kann man marginalisieren, in die Ecke stellen, kann man sagen, ihr macht unser Leben kaputt. Oder unsere Gesellschaft unterminiert ihr. Oder die AfD hat doch irgendwann beim CSD in Berlin auch sowas, also ein Banner aufgehängt, oder eine andere Gruppierung. Der dritte Weg war das, glaube ich, mit Homosexualität ist Volkstod. Also nochmal alte Nazi-Vokabeln werden da rausgepackt. Oder ganz beliebt, man argumentiert mit den Jugendlichen. Man sagt, ja, Homosexualität ist ja okay, aber bitte passt auf unsere Jugendlichen auf. Es kann doch nicht sein, dass so eine Transperson oder ein Homosexueller jetzt unsere Zwölfjährige verführt, auch sowas zu machen. Also da kommt ganz viel rein, was sehr schnell verfängt bei den heterosexuellen Eltern, die dann auch ein ungutes Gefühl bekommen. Irgendwie, weil die Kleine die kleine Svenja, 12, soll jetzt bitte nicht verführt werden, auf einmal auf Frauen zu stehen zu müssen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, das ist natürlich totales dummes Zeug, gar keine Frage. Ich glaube, dass das für sehr, sehr viele Menschen alles sehr, sehr schwer zu verstehen ist, sich da reinzuversetzen ist, weil es einfach nicht in ihrem Alltag stattfindet. Und wenn sie sich da mal mit beschäftigen müssten, wollten, sollten, sind die, glaube ich, sehr schnell überfordert, denke ich mir. Was die AfD sagt, ist sowieso alles scheiße. Ich frage mich eh, warum die noch nicht verboten oder Schlimmeres wurden. Aber das wird sich hoffentlich von alleine erledigen, das Thema. Und wenn nicht, müssen wir wohl nochmal müssen die Schwulen wohl nochmal zur Waffe greifen.
Zur Waffe? Na, das möchte ich mich jetzt nicht unbedingt anschließen. Aber
das kann ja eine Federboa sein. Das kann alles Mögliche als Waffe benutzen.
Okay, die Boa als Waffe.
Ich will hier nicht falsch verstanden werden. Man kann auch mit Korken schießen, ja, übrigens. Und das sehr wollen gut. Wir jetzt mal tun.
Sehr schön. Das kommt jetzt.
Ja. Jetzt kommt was Knackiges, Frisches, passend zu uns beiden hier, zum Abschluss. Und zwar, nachdem wir jetzt 20 Jahre die Sau Aperol Spritz durchs Dorf getrieben haben, ist es Zeit für etwas Neues. Und ein großer Trend ist Limoncello Spritz. Oh, knallt auch schön. Das kann man selber machen, dann schmeckt es immer anders. Und wir haben von dem Hersteller Zonin, der ein absoluter Schaumweinspezialist ist, wo wir den ersten schon probiert haben, hier Limoneto Spritz. Das ist ein fertiger Limoncello Spritz mit 11% Alkohol. Und bei Limoncello hast du ja immer dieses, kennt man ja auch vom Schnäpschen beim Italiener, den es immer gerne gratis am Ende gibt. Oft denkst du, schmeckt nach Klostein.
Ja.
Das tut der hier eben nicht. Der schmeckt wirklich nach Zitrone.
Schön.
Das ist hervorragend.
Zum Wohl. Freue mich sehr. Richtig gut.
Mhm. Würde man natürlich auch lieber ein bisschen kälter trinken. Mhm. Also noch ein bisschen erfrischender. Aber es ist unfassbar lecker, finde ich.
Ja, richtig erfrischend.
Ja, und ich finde auch, dass es ein super Aperitif ist. Also gar nicht nur so ein Sommerding, sondern ich finde, ja, lecker erfrischend. Ich habe neulich mal fast eine ganze Flasche davon getrunken. Es geht auch sehr gut. Also dieses Wochenende ist ja große Pride Party in Heiligenhafen. Wäre noch nicht Donnerstag. Ich glaube, Donnerstag kommt schon die Folge raus. Von daher könnt ihr alle noch anreisen dieses Wochenende nach Heiligenhafen zum Beach Motel. Da ist Samstag große Parade. Was ist große Parade? Es kommen 1000 Leute. Mhm. Aber dieses Jahr, also seit letztem Jahr auch mit LKW.
Mhm.
Früher sind sie nur zu Fuß gegangen. Und da jetzt gibt es sogar einen LKW und ja, großer Spaß. Und das Wetter wird super. Also alle, die Lust haben, sollen noch anreisen. Was ist Limoncello etwas, was du gerne trinkst?
Ja, trinke ich tatsächlich gerne. Wobei mir dann es irgendwann zu süß wird nach dem 5.
Mhm. Ja, ja, gut, das stimmt. Das ist oft sehr viel Zucker drin. Das ist hier jetzt natürlich nicht der Fall, Gott sei Dank.
Ja, aber es gab schon einige, es war, seltsamerweise haben wir das häufiger früher in der Familie an Weihnachten getrunken. Frag mich nicht warum, es war irgendwie dann so, es kam öfter mal dazu, dass es dann genau den Geschmack getroffen hat. Im Sommer mag ich das auch ganz gerne.
Das hat sowas Herbes, so ein leicht was Kräutriges, das finde ich total animierend.
Das finde ich hier auch gerade ganz gut an dieser Mischung, Limonetto Spritz, dass es zwar süß ist, aber nicht penetrant süß.
Genau, so pappsüß so, ne? Mhm. Finde ich auch.
Wirklich gut. Und hätte man auch gut beim CSD trinken können. Das
ja, werden wir auch in Heiligenhafen haben.
Ja.
Vielleicht gibt es nächstes Jahr auch in Hamburg. Mal gucken. Vielleicht. So, was machen wir denn jetzt mit der Diskriminierung? Wie gehen wir denn damit um? Was sollen wir denn tun? Hast du Tipps? Vor allen Dingen vielleicht Tipps für... also ich habe das schon erwähnt, also ich habe damit jetzt wenig Probleme. Ich habe tendenziell mehr Oberarme wie andere Unterschenkel, Oberschenkel. Ich würde mich zu wehren wissen, auch mit Worten, und habe bei allem, was ich in meinem Leben an Diskriminierung erfahren habe, immer die Variante gewählt, mit noch mehr verbaler Brachialität zurückzuschlagen, was dann meistens relativ schnell wirkt, weil die Leute, die überhaupt diskriminieren, meistens ziemlich arme Seelen sind.
Ja, Schlagfertigkeit.
Ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben, in den jüngeren Jahren, das ist schon so lange, also will ich keinem raten, auch schon mal jemandem eine geballert, weil er diskriminierend war.
Okay, was da passiert?
Da kam, sagen wir mal, diskriminierende Äußerungen, dann gab es eine Diskussion und dann habt ihr irgendwann eine gescheuert.
Wirklich?
Und dann hatte derjenige nicht reagiert. Ja. Also das Ding ist, und das ist, glaube ich, auch, deswegen komme ich immer wieder so ein bisschen zurück auf diese, wie präsentieren wir uns?
Ja.
Wir präsentieren uns eben in Formaten wie Prinz Charming oder beim CSD oft eben als, sage ich mal, immer mit dieser weiblichen Seite. Es wird immer dieses bunte, schrille Weibliche, wird leicht gesehen und ist sehr leicht darzustellen. Aber das ist eben der Punkt, es gibt eben auch ganz viele Leute, die sind eben gewöhnlich, sage ich mal. Mhm. Und wenn zu mir jemand sagt, das hätte ich gar nicht gedacht, dass du schwul bist. Ist jetzt kein Kompliment, sage ich so. Ne? Also es ist also nicht, dass ich mir überhaupt Gedanken darüber machen würde, weil für mich ist es einfach was völlig Normales.
Aber da steckt doch die Homophobie drin. Das wird devaluiert.
Dann geht ja eine Diskussion schon los. Und dann wird natürlich diskutiert das auch und sagt, was denkst du denn? Also bei mir nicht gedacht, bei wem denkst du es denn? Also, oder was denkst du denn? Also, was glaubst du denn, wie viele Leute du kennst, wo du es nicht weißt?
Ja. Siehe Fußball.
Ich kenne so viele Menschen, die, egal ob Frau oder Mann, einem gleichen Geschlecht sich hingezogen fühlen. Ich kenne Leute, die sind verheiratet, haben Kinder und fahren am Wochenende in große Städte, um sich da auszuleben. Also
viele bisexuelle Menschen
gibt es. Alles Mögliche gibt es. Das Schlimmste daran ist eigentlich, dass sie nicht offen darüber sprechen können und von ihren Partnern einfach nicht so akzeptiert werden, wie sie sind. Das würde wahrscheinlich in vielen Bereichen einfach helfen.
Ja.
Aber ja, ich bin halt immer gut damit durchs Leben gekommen, einfach mehr Brachialität rüberzubringen als mein Gegenüber. Und das hat immer geholfen. Ich weiß natürlich, dass es nicht jeder kann. Also ich wäre der Erste, der sich vor einen, keine Ahnung, Anfang 20-Jährigen stellt, der vielleicht nicht diese Power hat, um ihn zu verteidigen. Was geben wir denen an die Hand? Was sollen die machen, weißt du? Also was machen wir gegen Diskriminierung im Allgemeinen? Es geht, wie gesagt, gegen Homophobie ist das eine, aber da muss halt eigentlich viel mehr getan werden. Ne?
Ich glaube, da lohnt es sich, die verschiedenen Ebenen anzugucken. In der Familie, in der Schule, dann in unserem allgemeinen Umgang miteinander. Und da habe ich auch durch diesen Händchenhalt-Selbstversuch und durch die Interviews mit den queeren Menschen, die trans- oder homophobe Gewalt und Diskriminierung erfahren haben, selbst für mich lernen dürfen, dass ich noch stärker darauf achte, wie ich selbst denke und was ich sage. Wenn ein Mann einen Rock trägt, lackierte Fingernägel hat oder sonst in irgendeiner Form weiblicher gelesene, flamboyanter unterwegs ist, bunter unterwegs ist, dann kommentiere ich das jetzt nicht mehr. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da hätte ich einen kleinen Scherz gemacht mit einem Kumpel, mit dem ich unterwegs bin oder wie auch immer. Hätte ich das irgendwie versucht, mich davon abzuheben. Ja, der ist ja schwul.
Nur beobachten, nicht bewerten.
Richtig. Also allein dadurch, dass
wir... Hör ich immer.
Vollkommen richtig, aber damit geht's ja los. Was fällt uns eigentlich ein, Menschen in Schubladen einzusortieren, weil sie so oder anders aussehen?
Wenn ich zum Karneval mit einem Schottenrock gehe, im Schottenkostüm, sagen alle super, läuft jemand anders beim CSD oder wo auch immer im Rock rum, wie siehst du denn aus?
Richtig.
Voll der Schwachsinn, weißt du?
Und es gibt unfassbar tolle Röcke für Männer. Ich trage keinen, aber es gibt viele Männer, die das tragen können, das sieht wunderschön aus. Und es gibt ja auch viele Kulturen, Myanmar und andere, in denen Männer Röcke tragen. Wer bin ich denn, dass ich mich darüber erhebe und davon versuche, eine Selbstwerterhöhung...
Man muss Frauen beneiden, Rock ist mega praktisch. Ne? Alleine, wenn du lässt, auf Toilette zu gehen, wie easy das ist.
Also, das ist richtig gut. Aber wer bin ich denn, dass ich eine Selbstwerterhöhung mir erhoffe, dadurch, dass ich eine andere Person runtermache, aufgrund ihres Aussehens? Damit geht es schon mal los. Und wenn wir alle versuchen, da ein Stück weit abzurüsten, ein Stück weit toleranter zu sein und vor allem auch mit den Personen ins Gespräch zu kommen, dann ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel gewonnen. Denn diese Personen, die erleiden viel, viel mehr als wir beide. Ich kenne einige jetzt in Berlin, die trauen sich nicht, in die U-Bahn zu steigen. Die fahren nur Uber oder Taxi, selbst Taxi nicht, weil ihnen das zu gefährlich ist.
Oh, das ist uns auch schon passiert. Wir haben das schon mal eine Situation gehabt. Im Taxi, da haben hinten zwei Freunde geknutscht. Da hält der Taxifahrer doch an und wollte uns rausschmeißen. Da habe ich gesagt, du kannst jetzt zwei Sachen machen. Du fährst jetzt nach Hause, sonst haue ich dir so aufs Maul. Und dann hat er uns nach Hause gefahren.
Sehr gut.
Aber das war natürlich auch wieder so eine Situation, wie geht man damit um? Gut, wir waren mehr angetrunken, ja. Aber also was, das geht gar nicht.
Weil das ist auch Realität.
In ja, da muss man, ja, da muss man aber faktisch, da muss man faktisch sagen, da muss man eigentlich sagen, Berufsverbot, so ein Mensch kann kein Taxifahrer sein. Punkt.
Ja. Aber wir erleben ja quasi durch die höhere Gewalt, mehr Aggressivität, dass auf der anderen Seite auch eine sinkende Sichtbarkeit die Folge ist. Also wenn ich jetzt im Taxi fahre in Berlin, auch manchmal hier in Hamburg, je nachdem wie der Taxifahrer so drauf zu sein scheint, man weiß es ja nicht, da würde ich dann auch nicht mehr knutschen. Und damit fängt der eigene Brainfuck hier an. Also ich kontrolliere, limitiere da mein eigenes Verhalten, erfülle damit eher eine Norm. Dadurch verschwinden aber die queeren Menschen, die ja angeblich überall auf Netflix zu sehen sind, überall im Tatort zu sehen, verschwinden wieder in der Unsichtbarkeit. Und genau das ist das, was die Rechtsextremen und andere möchten und religiöse Gruppen auch möchten, dass wir wieder in der Unsichtbarkeit verschwinden, dass das vermeintliche Normal wieder regiert. Und dagegen sollten wir ankämpfen, indem wir, also
Knutschen,
öffentlich ja. Unsere Liebe, aber ich kann es natürlich auch keinem wirklich empfehlen, wenn er nachher verprügelt wird, so wie viele der Menschen, mit denen ich gesprochen habe und im Krankenhaus lande oder Schlimmeres passiert, dann, ja, das will ich ja auch nicht verantworten. Also das ist genauso wie bei Juden die Frage, ob sie die Kippa tragen oder nicht. Der Zentralrat der Juden empfiehlt vielen, sie eben nicht mehr zu tragen. Und da muss man sagen, wenn sowas der Fall ist,
ja, ist eine Katastrophe.
Dann leben wir doch in einem, nicht in dem Land, in dem wir eigentlich leben wollen.
Nein, überhaupt. Und wie gesagt, es ist in anderen Ländern ja auch anders. Gut, andere Länder haben andere Probleme. Man muss auch, und da, das ist wahrscheinlich das, was man machen muss. Man muss bei Diskriminierung einschreiten, zumindest mit Wort. Und man muss wahrscheinlich den Leuten sagen, fass dich an deine eigene Nase.
Genau.
Kehr vor deiner eigenen Haustür.
Und gerne sagt dann ja auch der deutsche Rolf oder
Peter, heißt oder, mein Schwager, deswegen kann ich den jetzt mal ranziehen.
Oder
der ist sehr vernünftig, aber es ist ein guter deutscher Name.
Also die Andrea denkt, sagt dann, ach, der Homophobie, also ich habe ja kein Problem mit denen,
aber.
Die Araber, das Homophobie ist doch eher ein Problem dann von den ganzen Migranten. Ich kann nicht verhehlen, dass das auch mein Befund ist, dass es durchaus in diesen Stadtteilen in Berlin durchaus ein Thema ist,
man muss auch akzeptieren, dass es ein anderer Kulturkreis ist, die anders aufgewachsen sind und anders von ihren Eltern und Co. indoktriniert wurden. Ne?
Aber diese Ablehnung von Weiblichkeit, diese Ablehnung von allem, was schrill ist, die ist ja auch urdeutsch. Wir haben, wir wurden in Lichtenberg beim Mädchen halten.
Ablehnung von allem, was schwul ist, guck dir doch mal die arabischen Gewänder an, also wenn das nicht schrill ist, ne?
Ja, richtig, richtig. Aber ich möchte nur sagen, guck dir mal die Instagram-Kommentare an unter meinem Artikel. Da kam eben von ganz vielen Menschen, ja, das sind ja die ganzen Araber, die homophob sind. Ist es so einfach, ist es auch nicht.
Nee.
Also das ist die Homophobie und Transfeindlichkeit, das steckt in weiten Breiten der, im breiten... Weiten Breiten der Bevölkerung. Siehst du, der Limoncello wirkt schon, der Bevölkerung mit drin. Und ich glaube, auf dieser persönlichen Ebene können wir viel tun. Ich glaube aber auch, dass wir auf schulischer Ebene einiges tun müssen, weil wir oftmals auch die fehlende oder fehlgeleitete Erziehung von Eltern da kompensieren müssen, ein bisschen auffangen müssen. Ich wäre stark dafür, dass es in jeder deutschen Schule einen Queerbeauftragten gäbe, eine Ansprechperson, wie eine Vertrauensperson unter den Lehrkräften, die einfach da ist. Für alle queeren Schüler in allen Belangen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele, die vielleicht nicht wissen, wo sie hingehören, die aus einem homophoben Elternhaus kommen, die vielleicht mit ihrer Geschlechtsidentität oder mit ihrer sexuellen Ausrichtung hadern und nicht wissen, wohin damit.
Und wenn ihr nicht wisst, wohin damit, dann haben wir zum Beispiel in Hamburg das Magnus-Hirschfeld-Zentrum und wir werden auch in den Shownotes noch ein paar Links dafür einfügen aus verschiedenen Städten, an die ihr euch wenden könnt. Ja, habe ich als junges Ding auch gemacht. Selbst Jugendgruppe. Nur ein paar Mal, aber es ist schon gut zu sehen, irgendwie, dass es andere gibt und dass es Leute gibt, mit denen man sprechen kann.
Ja, war das so bei dir? Dass
ja, ich komme ja aus Oldenburg, Niedersachsen. Ja. Da gab es auch eine Jugendgruppe. Da war ich jetzt nicht so oft, aber es ist immer. Also, ich muss sagen, grundsätzlich ist es gut, Freunde zu haben, mit denen man da drüber sprechen kann.
Ja.
Und die hinter einem und an der Seite stehen. Und dann kommt man da meistens schon ganz gut durch.
ich glaube auch, dass in vielen Städten es tatsächlich mittlerweile so ist, dass man sich im Freundeskreis öffnen kann und dass das dann auch akzeptiert wird. Ich habe auch hier in Hamburg von Lehrern gehört, dass sie in der 8. und 9. Klasse eigentlich kaum eine Klasse vorfinden, die sich als 100% heterosexuell selbst definiert, sondern da gibt's gehen immer die Hände hoch.
Ja, es ist sowieso, ich habe das jetzt, ich kann es ja gar nicht bestätigen, aber ich höre es in letzter Zeit immer wieder, gerade die ganz, ganz jungen Leute, da ist es immer mehr so, dass dieses Geschlechterdenken gar nicht mehr so da ist. Es gibt immer häufiger junge Leute, die sagen, ich hab mir neulich mit einem unterhalten, der ist gerade mit seiner Ausbildung fertig.
Ja.
18, 19. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten und da sagt er, Freund, ach ja, ich hatte eine Freundin, aber ich bin mir noch nicht sicher, wo sich das hin entwickelt, ob ich mit einem Mann oder einer Frau, muss man die nächsten Jahre mal gucken.
Super. Wenn ich das gemacht hätte.
Ich habe wirklich gedacht, okay, krass, wie hast du denn damals gedacht? War das auch so? Interessant.
Wie wäre das gewesen, wenn du damals mit 16, 17 das bei dir zu Hause oder in deiner Schulklasse geäußert hättest? Was wäre da passiert?
Ja, das ist natürlich so, ich habe mir damals immer das Schlimmste ausgemalt und habe es natürlich versucht, so lange wie möglich geheim zu halten. Ich hatte damals eine Freundin in jungen Jahren, das war die Tochter vom kannst ja keine Namen hier nennen, war die Tochter vom Kurdirektor und wenn ich bei ihr weg bin, bin ich zu ihrem besten Freund rübergefahren und habe dann irgendwie mit dem was gehabt. So, ja. Ne? Und offiziell war der natürlich auch nicht schwul. Ja. Und es ging über Jahre irgendwie so. Und bei mir ist es damals ja durch einen Verplapperer rausgekommen. Irgendwie eine Freundin, die es wusste, hat sich verplappert. Dann wusste es unser Nachbarsjunge. Und dann habe ich gedacht, bevor der das zu Hause erzählt, meine Mutter das beim Handarbeiten erzählt, ich hatte damals einen Freund in Hamburg, bin jedes Wochenende nach Hamburg gefahren. Und meine Mutter fragte schon immer, hast du eine Freundin in Hamburg? Und dann habe ich gesagt, oh Gott, wenn ich das jetzt beim Handarbeiten erfähre, das wäre ja worst case. Also das willst du auch nicht so. Und dann habe ich halt gesagt, so, pass mal auf. Edibet gibt keine Freundin, gibt einen Freund. Und meine Mutter hat dann gesagt, jo gut, das kann man ja wieder ändern. Und dann musste ich so lachen, weil ich das war so eine lächerliche Aussage, weil das kann man nicht wieder ändern. Und ja, tatsächlich.
Ist nur eine Phase, mein Junge.
Genau, ist nur eine Phase, mein Junge. Ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob meine Mutter das bis heute wirklich verarbeitet hat. Mein Vater war jemand, der hat da nie drüber gesprochen. Der ist Baujahr 38 gewesen, das ist so eine andere Generation, der hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, der hat nie darüber offen gesprochen. Das wäre ihm, glaube ich, schwer gefallen, aber er hat immer sehr viel gefragt, wie es so meinem heutigen Mann geht und grüßt. Also er hat immer sehr, sehr bewusst geäußert, wie sehr er sich um unser Wohlbefinden bemüht. So.
Das war schön.
Und das war eine... das war sehr schön, genau. Ja. Also der konnte das auf diese Art eigentlich seine Zuneigung zeigen. Und ja, im Endeffekt ist es, natürlich wünscht man sich immer, dass die Eltern sagen, ja, also du, alles kein Problem. Witzigerweise, wie das dann immer ist, viele Freunde hatten das natürlich schon geschnallt. Mhm. So ganz dumm sind die ja auch alle nicht, wenn du in der Disco irgendwie mit irgendeinem irgendwo verschwindest. Das kriegt ja auch der eine oder andere mit. Und die Gerüchteküche ist dann auch da. Und
das hätte ich mich damals gar nicht getraut in der Teenager-Zeit.
Oh, also, doch, das.
Darf ich mir noch nachschenken?
Ja, selbstverständlich. Das war nie ein Problem. Und witzigerweise haben viele auch gesagt, oder einige dann doch gesagt, naja, haben wir uns schon gedacht, so, und den meisten ist es ehrlich gesagt auch völlig egal gewesen. Die Freunde, viele von denen waren dann jahrelang noch Freunde und dann hat sich das mehr durch Umzüge ein bisschen auseinandergelebt. Viele sind heute noch Freunde. Und ja gut, wenn mir das nicht gepasst hätte, das wäre dann auch so gewesen, das wäre mir auch egal gewesen. Aber es ist ganz witzig, wie viele Leute tatsächlich dann, ich habe mich mal bei einer Klassenveranstaltung damals in der Berufsschule dann geoutet, das war so gerade in der Zeit, so ein bisschen unter Alkoholeinfluss, leicht mit Tränen in den Augen und wie interessiert das denn? Also das ist mir völlig egal. Und dann kam halt gleich auch ein echter Buddy, mit dem ich echt dicke war, auch aus dem arabischen Milieu eben zu mir, unter vier Augen und sagte, ja, wollte dann eigentlich auch mit mir rausgehen, weil er eben auch auf Typen stand. So, ne?
Ja, okay.
Und das war also echt, ich habe gerade in meinem Kopf so viele Baustellen, das kann ich jetzt nicht auch noch verarbeiten. Das ist ein schönes Angebot, aber vielen Dank heute nicht. Und wenn ich überlege, dass ich das doch in meinem Leben wirklich und bis heute häufig erlebe, dass Leute auf einen zukommen, die Familien haben, Kinder haben, in Beziehung stecken mit Frauen und dann so ein zweites Leben führen, weil sie Angst haben, weil sie Angst vor der Familie haben, weil sie Angst haben vor Enterbung, vor was sagen die Kinder, was ich was. Da muss ich mir denken, boah, was, ja, was für ein hartes Leben, sich so über Jahrzehnte verstecken zu müssen. Und wir haben durchaus auch Freunde, sehr guten Freund auch aus England, der hat sich von seiner Frau irgendwann getrennt, hat Kinder und ja, war immer, hat immer auch auf Typen gestanden, aber hat halt das Banker, ja, ehemalige Deutschbanker, ja, hat halt immer das offizielle Leben gelebt. Ja. Damals tatsächlich, da kommt dann eine Geschichte zum Tragen, die Deutsche Bank, das war so mehr oder weniger Todesstrafe, mhm, da offen drüber zu sprechen, das durfte auf keinen Fall rauskommen, mhm, so, ne? Die waren, das war wohl nicht so einfach. Mhm.
Wir letzte Woche der von meiner Schwester erzählt, der arbeitet im Umfeld Bau, Bauwirtschaft, Tiefbau, Straßenbau, und er sagte, im Bau gibt es keine schwulen Menschen. Die würden es gar nicht überleben.
Also ich habe schon einige kennengelernt.
Habe ich auch einige kennengelernt, habe ich auch gesagt, konnte aber nicht glauben. Und danach war ja hier der CSD in Hamburg, und da gab es ja auch diesen einen Wagen von der Gewerkschaft für Bau, voller schwuler Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen oder Mitarbeiter aus der Bauindustrie. Also das gibt es natürlich.
Ach, natürlich, aber also, es ist lächerlich.
So, aber es gibt, glaube ich, immer noch in der Vorstellung von vielen Menschen quasi so queerfreie Zonen.
Quatsch, Kinder, 12% von uns, irgendeiner ist überall dabei. Ja.
Glaube ich auch.
Der 12 Mitarbeiter ist einer davon mit großer Wahrscheinlichkeit, ja, mit seinem Herzen ganz woanders.
Ja, ja, das stimmt. Und das sollte eigentlich nicht so ein großes Thema sein, aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass diese Menschen das Gefühl haben, zu dem, was sie sind, stehen zu können, ohne verurteilt zu werden. Egal ob in der Deutschen Bank oder auf dem Bau und egal ob in der Schule oder in der Familie. Deshalb, auch wenn es eine Binse ist und auch wenn es tausendmal vielleicht schon gehört wurde, es ist so wichtig, den eigenen Kindern, den Patenkindern zu vermitteln, es ist okay, so wie du bist. Es ist völlig egal, ob du auf Männer oder Frauen stehst, ob du vielleicht auch in deinem Geschlecht haderst, ob das vielleicht heute und morgen sich verändert. Wir lieben dich, so wie du bist wunderbar.
Das ist übrigens die wichtigste Aussage, egal ob es um Sexualität geht oder um Papa möchte, dass er Anwalt wird, aber er will eigentlich Lehrer werden oder Kindergärtner, was ich was. Mhm. Man sollte die Leute so lieben und akzeptieren, wie sie sind. Dann gibt es auch viel mehr Frieden in der Welt wahrscheinlich.
Und damit meine ich aber eben auch inklusive, wie sie aussehen.
Ja, also, natürlich.
Es gibt, wenn mein Sohn schwul ist, aber aussieht wie ein Bodybuilder, dann ist das genauso gut, wie wenn er sich einen Minirock anzieht und die Fingernägel lackiert und vielleicht ganz schlaksig ist. Beides sollte bitte erlaubt sein in unserer Gesellschaft, weil dann können wir vielleicht auch irgendwann mal die Homophobie überwinden.
Das ist ein schönes Abschlusswort. In diesem, das ist der längste Podcast, den wir, glaube ich, hier gemacht haben. 1,36. Wow. So lange war noch keine Folge. Aber ich könnte auch noch 5 Stunden weiterreden.
Ich kann auch noch 5 Stunden
weiter trinken. Das ist auch so lecker, ne? Mhm. Wir machen jetzt noch eine kleine Überraschung. Du musst jetzt einmal dir aussuchen, was war dein Favorit von den dreien?
Das sind schon drei sehr unterschiedliche.
Ja.
Ich bin eigentlich ja ein großer Freund vom Grimoire. Aber in diesem Falle würde ich sagen, würde meine Wahl nicht auf den Grimoire fallen, wegen der Kohlensäure. Mhm. Ich würde den Rosé wahrscheinlich präferieren als Getränk für den Sommerabend.
Nee, du darfst dir nur einen aussuchen. Dann den Rosé.
Ja.
Den ersten.
Ja, den ersten.
Und wenn du jetzt kommt der Trick, ja, wenn du den dir nochmal vorstellst vom Geschmacklichen her und dann an ein Musikstück denkst. Mhm. Welches Musikstück kommt dir dann in den Kopf?
Ich schweige, weil ich nachdenke und Multitasking ist nicht so mein Ding.
Keiner kann Multitasking übrigens. Das ist auch, ja, stimmt, auch die Mehr. Frauen können Multitasking. Nein, das können sie nicht.
Das Gehirn kann nur zwischen zwei Dingen immer hin und her skippen, aber ja, es kann nicht beides verarbeiten.
Zeug. Ne?
Also ich dachte, lach jetzt nicht, das allererste, was mir eingefallen ist, Roxette.
Nämlich?
Und sag mir zwei Songs von Roxette, bitte. Was sind die bekanntesten Songs? Ich habe schon zwei Sekunden.
She's got the look. She's got the look.
Genau das. Ich weiß nicht warum, aber das war das Erste, was mich angesprochen hat. Deshalb werde ich.
Geil, finde ich richtig gut. Deswegen hört ihr ab sofort Roxette, She's Got the Look auf unserer Spotify-Playlist, verlinkt in den Shownotes. Finde ich richtig gut. Und ja, das war's heute wieder mit Halbtrocken. Mit den spritzigen Sommerweinen, wie gesagt, alles in den Shownotes und alles zu Stefan und seinen Artikeln und seiner Website auch in den Shownotes und für alle, die Hilfe, Rat und Tat brauchen, auch ein paar Links in den Shownotes und wir hören uns wieder in 4 Wochen, wenn das heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinlein und Stefan und ich sagen Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
So, liebe Weinhasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo.